Sebastian, es gibt Updates zur Bounce-Theorie.
Und ich wollte dich fragen, ob du mit mir auf ein Star Trek Ferienlager fährst.
In den Wald? Da gibt es Heuschrecken. Ich möchte Seeheuschrecken übrigens. Ich möchte da nicht hin.
Ja, der Spaziergang in den Wald wäre die Alternative gewesen. Ich hätte dich alternativ auch mit irgendwelchen Star Wars vergleichen oder Hunger Games. Wobei Hunger Games ist ja eigentlich in mehrfacher Hinsicht ein ganz guter Name jetzt für diese Folge, ne?
Stimmt. Discovery, Star Trek Discovery, Hunger Games. Finde ich gut.
Hey, Ali, ich habe gehört, es gibt Updates zur Bounce-Theorie.
Ja, und das hört ihr gleich während dieser wunderschönen Folgenbesprechung, die wir jetzt gleich starten. Ich freue mich bolle.
Ja, ich mich erst. Los geht's.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Wir öffnen ja kein Adventskalender-Türchen. Das ist tatsächlich ein bisschen irritierend jetzt. Aber ja, es ist hier ein bisschen back to basic.
So ist das, die Duplizität der Ereignisse.
Es ist fast ein bisschen ungewohnt. Es ist so ein bisschen steril jetzt irgendwie, ohne dieses ganze vorweihnachtliche Gefühl. Ne? Wir sind jetzt hier,
wir sind in einer Pandemie. Steril ist immer gut.
Steril ist immer super. Also wir sind jetzt hier in einer ganz normalen, sterilen Folge des Discovery Panels und besprechen ganz steril die 8. Folge von Star Trek Discovery Staffel 3, The Sanctuary. Sanctuary, finde ich ein fürchterlich schwieriges Wort. Sanctuary.
Ich kann dieses Wort sehr, sehr gut sagen, denn ich bin ein alter Walking Dead-Schauer und The Sanctuary, oh Gott. Okay, ich nehme alles wieder zurück und behaupte exakt das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich wollte sagen, The Sanctuary ist auf jeden Fall ein Handlungsort der 6., 7., 8. Staffel von The Walking Dead. Und ich war schwer enttäuscht, dass wir da nicht hingegangen sind. Aber deswegen kenne ich den Namen schon.
The Sanctuary. Dafür in Wald ist da auch ganz schön. Auf dem Panel heute, Angelist. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid.
Angelist, also hier mit Engeln und so?
Ja, genau. Nee, mit Angeln, du Affe.
Ja, letzte Staffel waren wir Angelisten, aber diese Staffel haben wir vom Engel nichts mehr gesehen. Geht ja gut los.
Die Kaffee. Einen sagen so und die anderen sagen so.
Das Heiligtum heißt es das auf Heiligtum. Deutsch.
Das Heiligtum, genau. Das wissen wir jetzt schon, weil wir so unfassbar früh aufnehmen, dass wirklich jeder von euch, wirklich jeder und jede und also alle diese Folge schon gesehen haben außer uns. Also jetzt schon wir auch, aber...
Naja gut, gesehen haben wir schon lange. Eigentlich muss man auch nicht da erzählen, dass wir so unglaublich spät aufnehmen, denn das ist eigentlich die normale Aufnahmezeit für uns, dieser Sonntagabend.
Das stimmt allerdings. Eigentlich früher war das völlig normal. Sonntagsabends haben wir uns getroffen sogar häufig mal und haben dann aufgenommen, ja. Ja, es hat mir halt den Vorteil, dass wir eine Weile so ein bisschen vorgearbeitet haben oder vorarbeiten können durch unsere Content, durch unsere Freunde bei CBS. Unsere Freunde bei CBS haben sich auch darum bemüht, dass wir The Sanctuary frühzeitig hätten gucken können, was wir, wie du gerade gesagt hast, ja auch durchaus getan haben. Also du zumindest, ich bin ja eher der kurz vor Knappgucker.
Ja.
Konzeptuell. Aber die Zeit hat einfach nicht hinhauen wollen. Aus profanen Gründen. Wir haben ja euch auf Twitter angekündigt, wir werden fadenscheinige Ausreden uns einfallen lassen, warum wir so spät veröffentlichen. Ist dir irgendwas Fadenscheiniges eingefallen?
Nee, fadenscheinig, da denke ich immer an die Trill-Episode zurück, aber das ist irgendwie, es steckt keine Ausrede drin. Hast du vielleicht?
So, ja. Ich kann einfach sagen, wie es ist. Also ich bin umgezogen, Freunde, und so ein Umzug macht sich nicht von allein, ich sag das mal so, ja. Und deswegen war das alles ein bisschen wild die letzten, also mein Leben war wild die letzten Tage und ein bisschen unorganisiert und deswegen musste ich wieder erstmal zurückkommen in den halbwegs normal Status und Ja, dann wollten wir schon gestern aufnehmen, aber dann hat es mit dem Internet nicht funktioniert und ach, all diese Dinge. Wir ersparen euch einfach diese ganzen auch eigentlich recht langweiligen Details, weil ihr seid alle schon mal umgezogen und wisst, was dann passiert, wenn man umzieht. Und freuen uns einfach darüber, dass wir jetzt an diesem wunderschönen Sonntagabend oder was auch immer ihr gerade für einen Tag habt, zusammengekommen sind, über diese ja doch sehr naturverbundene Folge zu reden.
Wie geht's dir denn, Sebastian? Jetzt mal ganz kurz nur.
Ja, ach so, du willst hier noch so ein bisschen so persönliche Töne anschlagen.
Ja, ganz kurz, wir gehen gleich ins Feedback, aber ich würde mich interessiert schon, wie es dir geht. Wir hatten ja keine Zeit, irgendwie persönliche Worte zu verlieren. Wenn wir reden, dann nur noch auf dem Panel.
Ja, stimmt.
Oder über unsere Anwälte. Aber hier auf dem Panel muss ich zumindest heucheln, dass ich mich für dein Wohlergehen interessiere. Das heißt, Sebastian, wie geht es dir denn?
Auch eigentlich den Umständen entsprechen ganz gut. Es ist einfach dann immer relativ anstrengend, wenn man irgendwie versucht, nebenher noch so ein bisschen zu arbeiten bei so einem Umzug. Und wir haben uns auch echt hart gegeben und haben irgendwie alles das, was wir renovieren wollten, innerhalb von einer Woche runter renoviert und dann innerhalb von einem Tag die Wohnung in Kisten gepackt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das geht, aber es musste gehen und es hat funktioniert. Wir haben einen Tag gebraucht, um all unser Hab und Gut in Kisten zu packen. Und was soll ich sagen? Ich bin so ein bisschen stolz darauf, auf das, was ich in der letzten Woche so geleistet habe, rein handwerklerisch. Und du weißt, also ihr nicht, aber Andi weiß, was meine Handwerksskills so bedeuten.
Ja. Aber es wird ja besser. Und du hast ja schon, ist ja schon das zweite Gebäude, was du renovierst quasi innerhalb von 2 Jahren.
Stimmt, das ist richtig, ja. Und beim ersten war es eigentlich ganz gut. Also beim ersten war es irgendwie, war ich schon ganz glücklich. Und ich bin ganz glücklich damit, dass das jetzt alles so gut funktioniert hat. Und jetzt ist halt so ein bisschen, weil wir uns auch wirklich wenig Zeit genommen haben, um irgendwie anzukommen, jetzt ist es so ein bisschen so dieses mir fehlt ein guter Begriff dafür, so ein bisschen der letzte Wohnungshangover noch irgendwie am Start. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also es ist so ein bisschen, also ich freue mich irgendwie im neuen Heim zu sein und da auch dann so die neuen Möglichkeiten, es ist halt mehr Platz so, ne? Die neuen Möglichkeiten irgendwie zu nutzen. Auf der anderen Seite sind wir primär auch aus pragmatischen Gründen umgezogen und nicht aus emotionalen und mir hängt es noch so ein bisschen hinterher. Also es ist noch so ein bisschen so dieses Gefühl von, ja, aber da war ja schon auch schön, ne?
Advent ist ja eine Zeit des Ankommens, ne? Das sagt der Name ja schon. Und ich hoffe, dass du in dieser Adventszeit es schaffst, auch emotional an deinem neuen Heim anzukommen, um dann vielleicht in der Weihnachtszeit dieses Ankommen schon zu vollziehen und tatsächlich schon dort dich heimisch zu fühlen.
Das ist schön, dass du das sagst. Ich hoffe es auch tatsächlich. Und es ist ja ganz witzig, ne? Das ist jetzt genau diese Adventszeit, diese Ankommenszeit. Aber ich bin gerade empfänglich für all dieses Theologiegeschwafel von dir. Deswegen deswegen, ich hoffe das auch. Also es ist tatsächlich irgendwie, vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir alle älter werden, aber irgendwie ist es diesmal ein deutlich emotionalerer Prozess als bei meinen letzten Umzügen. Irgendwie ist es so, weiß nicht, vielleicht liegt es auch an dieser Kindersache.
Emotionale Prozesse, das ist ja quasi eine perfekte Überleitung
zum Feedback
auf die letzte Folge. Unification 3.
Ja.
Auch die emotionaler Prozess tatsächlich, vor allen Dingen für Michael.
Ja.
Und es gab einige Leute von euch, die darüber diskutieren wollten. Ich möchte sogar sagen, es gab sehr, sehr viele Leute, die darüber diskutieren wollten. Und ja, ich finde, dass das im Internet tatsächlich relativ gesittet ablief. Es gab ein paar, ich will Leute sagen, aber im Prinzip muss ich sagen, Männer, die sich im Internet nicht so richtig benommen haben. Hm. Ansonsten war da wirklich sehr, sehr viel konstruktive Diskussion, auch zwischen Leuten, die die Discovery wirklich mittlerweile verloren hat und die deswegen sehr, sehr viel auch zu meckern haben, was bei der letzten Folge natürlich auch sehr, sehr einfach ist, ne? Wenn man so Sätze sieht wie, Michael, vielleicht warst du ja auch diejenige, die Spock zu dem gemacht hat, was er ist, dann ist das natürlich eine Provokation. Das hatten wir in der letzten Folge schon gesagt. Und das hat auch sehr, sehr viele Leute provoziert, tatsächlich.
Und du hast es ja im Prinzip ja schon vorausgesehen. Also, ne, man muss ja auch nicht Prophet sein, aber du hast es ja befürchtet. Und du hast recht, nach der Befürchtung, die wir wahrscheinlich auch beide ein Stück weit hatten, ist es, also auch das, was ich mitbekommen habe, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel mitbekommen durch diesen ganzen, durch meine etwas unentspannte Lebenssituation in den letzten Tagen, aber ich habe jetzt auch eigentlich eher konstruktive Dinge gelesen und gar nicht so viel Hate.
Genau. Und ich finde auch, man kann wirklich darüber sehr, sehr negativ reden und gleichzeitig trotzdem konstruktiv sein. Das funktioniert. Ja. Und das haben auch einige Leute wirklich gut hinbekommen, finde ich.
Ich finde es auch völlig okay, wenn Leute irgendwie sagen, ich kann ja irgendwie jetzt nichts mit anfangen, also jetzt gerade auch mal abgesehen von der Michael-Geschichte, ich finde es irgendwie schwierig, wenn man alte Star Trek-Geschichte aufgreift und die so verändert oder weitererzählt. Es ist immer ein Risiko und ich kann verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, irgendwie das ist mir too much oder das will ich nicht hören oder das ist irgendwie, weiß ich nicht, ne? Das ist auch okay. Aber es ist tatsächlich eher das Michael-Thema eins gewesen, ne?
Ja, und da wird es teilweise destruktiv, wie gesagt, zu 99% von Männern. Das ist irgendwie sehr, sehr stark zu beobachten und ich frage mich immer, warum. Aber da vielleicht können wir da auch gleich nochmal in dieser Folge drauf eingehen. Zumindest, wenn wir auch nochmal ein bisschen über Michael reden in dieser Folge.
Ja, das werden wir.
Was ich nochmal gern aufnehmen würde, wir haben auch noch ein Audio-Feedback, was wir, glaube ich, gleich abspielen, aber ich würde gerne noch einen Beitrag von der Homepage aufnehmen, und zwar von Hadu Brandt. Der passt nämlich ganz viel zusammen. Er sagt erst zwei Wenn und dann zwei Fragen an Andreas. Wenn erstens, wie du sagst, die Autoren erkannt haben, was für ein dysfunktionaler Charakter, mithin was für eine unmögliche Person sie mit Burnham geschrieben haben, und wenn zweitens ihre Konsequenz daraus ist, sie zu dekonstruieren und nach einem emotionalen Fegefeuer wieder zusammenzusetzen, durch die Katharsis zu einer Epiphanie oder so, kann das gelingen, ohne dass Michael am Ende wieder zwangsläufig Recht behält und alles rettet? Und so wenig ich euch im echten Leben mit Leuten wie Burnham zu tun haben will, ist es eine erstrebenswerte, utopische Aussage, Charaktere, die nicht ins Muster und die Gruppe passen, so lange zu waschen und umzuformen, bis sie nach Meinung der Gemeinschaft funktionieren, das gruselt mich dann doch ein wenig. Und das fand ich einen ganz, ganz tollen Beitrag. Ich wollte überhaupt nicht darauf antworten im Forum, weil ich gerne darüber mit dir hier auf dem Panel diskutieren möchte. Ich fand nämlich den Ansatz, den fand ich ganz gut, den ich da vertreten habe, deswegen möchte ich den auch mal starten. Ich fand diesen Ansatz, dass die Autoren mittlerweile kapiert haben, dass Michael eben in der Gruppe ein dysfunktionaler Charakter ist und deswegen im Prinzip raus muss, um eine Katharsis zu erleben, den fand ich eigentlich relativ spannend. Aber Hadu Brandt hat einen totalen Punkt, wenn er sagt, ja, das geht, diese Geschichte kann man aber doch nicht erzählen, ohne dass Michael am Ende wirklich wieder alles rettet.
Aber ist das am Ende der Punkt, bei dem es um Michaels, also muss sie eine Katharsis durchleben, damit sie am Ende nicht alles rettet? Also darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht ja mehr um die Frage des Wie, ne? Also das ist ja so eine Auftretensfrage. Es geht ja um die Frage von Prioritäten. Es geht darum, dass sie mehr auf die Gemeinschaft hört oder mehr an die Gemeinschaft denkt und in der Umsetzung ihrer Taten feinfühliger wird, weil das ist ja das eigentliche Problem, dass sie eigentlich ja sehr, sehr ich-bezogen ihre Welt sieht und in der agiert so ein Stück weit.
Ist
und
das eben, so?
Also sie, es ist beides, ne? Also sie ist ja ein sehr mitfühlender Charakter und sie agiert im Sinne einer Gemeinschaft, aber sie tut das, was sie für richtig hält. Und das ist schon ein bisschen egozentrisch, finde ich. Also auch ja über Autoritäten hinweg und das ist Staffel 1.
Ich weiß nicht, ob es egozentrisch ist oder ob es unglaublich, wie nennt man das denn, selbstüberzeugt ist. Also sie
egozentrisch.
Nee, das ist nicht egozentrisch. Sie hat irgendwie das Gefühl, dass sie die perfekte Lösung auf jeden Fall immer hat. Und zwar auch, wenn alle anderen eine andere Lösung präferieren würden. Das ist kein Egozentrismus. Das ist, wie nennt man das denn? Das ist dieses, da gibt es sogar ein Syndrom, glaube ich, was so, ich glaube, Trump hat das Syndrom. Ich will jetzt Michael überhaupt nicht mit Trump vergleichen, aber
ja,
das gibt es irgendwas, was man den Menschen mal zuschreibt, die sowas haben. Also, sie hat ja Gutes im Sinn, immer. Und ich würde ihr da keinen Egozentrismus unterstellen. Ich glaube, sie im Gegenteil, dass sie sich auch, wenn sie das denn für dienlich hält, würde sie sich für einen Plan auch aufopfern. Und das hat sie ja im Prinzip gemacht. Sie ist ja in die Zukunft geflogen, um die Welt zu retten. Aber sie glaubt halt auch, dass sie das immer machen muss. Also im Endeffekt ist das sowas wie der Messias-Komplex. Also das hatten wir ja schon mehrfach gesagt.
Genau. Ja, sie glaubt vor allen Dingen auch, dass sie recht hat. Und zwar immer. Ne? Also ich meine, sie schlägt ihren Captain nieder und ihre Freundin, ihre Mutterrolle mit Georgiou so, ne, weil sie der Überzeugung ist, dass sie recht hat. So, und das war in was? Folge 1? Nee, Folge 2, glaube ich. Mhm. Ne? Der ersten Staffel. Also das ist ja von Anfang an irgendwie mit angelegt. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob am Ende, um zu dem zurückzukommen, was Hado Brandt geschrieben hat, weiß nicht, ob am Ende das nicht auch anders laufen kann, dass wenn sie selbst durch so eine ich fange andersrum an. Ich find's auch gut, dass die Autorin offensichtlich erkannt haben, dass man mit diesem Charakter irgendwas machen muss. Und ich find's auch völlig legitim, wenn ein dysfunktionaler Charakter eine Reise auf sich nimmt, um dann vielleicht was zu lernen, weil das tun wir ja alle auf dieser Welt. Absolut. Ja, also wir lernen ja hoffentlich auch alle uns selber immer mehr ein bisschen besser einschätzen und möglicherweise auch charakterliche Eigenschaften, die irgendwo nicht so gut funktionieren, vielleicht zu optimieren. Also das ist ja irgendwie das Wesen unseres Seins, dass wir Dinge immer weiter optimieren und uns selbst im besten Falle, auch wenn es da was zu optimieren gibt, bei dir und mir natürlich nicht.
Unsinn.
Nein, aber genau, ja. Aber ne, also das kann man ja zeigen, und das finde ich gut, wenn man das zeigt. Aber ich weiß nicht, ob es darauf hinausläuft, dass wenn man dann hinterher sagt, okay, ich bin jetzt durch eine Reise gegangen und habe vielleicht auch irgendwie den einen oder anderen Punkt gesehen, der optimierungswürdig ist, dass sie dann am Ende auch wieder die Welt retten muss. Das kann ja dann am Zweifel auch eine Gemeinschaftsleistung sein. Oder sie rettet sich selber oder gerade deswegen integriert sie sich besser in eine Gemeinschaftslösung des, was auch immer es sein mag. So.
Ja, genau. Ja. Ich fände es einen total starken Moment, wenn zum Beispiel im Staffelfinale es irgendwann an Spitz auf Knopf steht und sie einen Plan hat und Saru sich aber ans Protokoll halten möchte und sie dann miteinander streiten und es wäre die Möglichkeit, dass Michael sich wieder darüber hinwegsetzt und irgendwas macht, aber sie dann in dem Moment sagt, okay, Captain, wir machen das, was Sie wollen, denn ich bin hier Befehlsempfänger oder keine Ahnung, irgendwie ausgedrückt, ne? Also irgendwie cool.
Ja, oder das, so. Genau, oder das Team, also es gibt eine Teamlösung oder sowas und sie ist halt nur ein Teil dieser Lösung, ja. Weil ich finde gerade tatsächlich auch ganz angenehm, dass sie quasi ein Lower Decker ist, so, ne? Und dass sie sich in dieser Rolle befindet, auch wenn sie mal wieder eine tragende Rolle natürlich in dieser Folge hatte, aber das liegt natürlich auch an der Sicht der Serie, so. Aber da gibt es Möglichkeiten.
Aber das ist es ja, ne? Also wenn Saru eine Lösung vorschlägt, dann ist es ja eine Teamlösung. Dann ist es die Team-Starfleet-Lösung
im Zweifel. Genau, ne? So. Ja. Und ich finde, dass diese Folge da auch schon so ein bisschen was hochgehalten hat von all diesen Dingen, über die wir gerade sprechen, über diesen Werten. Und dass das möglicherweise auch so ein bisschen auch bei Michael vielleicht hier und da schon durchschlägt. So. Und ich finde es tatsächlich nicht gruselig, um nochmal zu Hado Brandt zu kommen, dass sie quasi, also dass sie sich verändert, um besser in die Gruppe zu passen. Ich finde das eher einen erstrebenswerten
Genau. Move. Genau. Wobei Hado Brandt ja gesagt hat, ja, es wäre doch in einer utopischen Welt, wenn die Aussage ist, dass in einer utopischen Welt Charaktere sich anpassend umformen müssen, damit sie in eine Gemeinschaft passen, gruselt ihn das. Aber ich würde auch hier widersprechen. Erstmal würde ich das nicht verallgemeinern, dass das grundsätzlich so ist. Aber was Michael hier macht, ist ja in irgendeiner Weise ein Charakterfehler. So, das mag jetzt eine total böse Aussage sein, aber ich stamme nicht aus dem Team hier lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Das ist einfach Bullshit. Also das ist, glaube ich, der größte Bullshit-Song, den es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Und es hat viele deutsche Bullshit-Songs gegeben. Aber das ist absoluter Quatsch. Ich finde, man muss sich an eine Gesellschaft anpassen. So, und alles andere ist pubertär. Die Gesellschaft muss natürlich auch nicht jeden Makel oder alles, was nicht gesellschaftskonform ist, irgendwie sofort abweisen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, dass das ein Statement gegen Diversity sein soll. Im Gegenteil. Aber wenn du halt asoziale Züge hast, im besten Wortsinne, ne? Also Züge, die dich
unsozial, nicht, können wir sagen, ja.
Ja, genau. Also Züge, die dich in einer sozialen Beziehung nicht tauglich machen, dann kannst du damit leben, natürlich, aber dann musst du auch damit leben, dass diese Züge natürlich Leute abschrecken. So.
Und am Ende ist es natürlich ein bisschen auch ein Geben und Nehmen. Ne? Also ich glaube, es ist auch ein Entgegenkommen und du hast völlig recht. Das bedeutet ja nicht, dass man irgendwie Leute, die, was auch immer das meint, anders sind und so, dass man die gesellschaftlich außen vor lässt. Ich finde, da hat auch die Gesellschaft die Verantwortung, Menschen so zu, also ein Stück weit so zu nehmen, wie sie sind, absolut. Aber halt bis zu einem gewissen Grad. So, ne?
Genau, und wenn dieser Grad überschritten ist und diejenige oder derjenige, der nicht in diese Gesellschaft passt, dann sich immer auf dieses Argument zurückzieht, ja, ich bin halt anders und dann ist das irgendwann auch eine Sache, wo man sagen muss, nee, aber ein Zusammenkommen zwischen Gesellschaft und dir ist immer ist keine Einbahnstraße, sondern immer ein Ding, was von zwei Seiten aus kommen muss. So.
Und das ist, finde ich, wieder eine ganz erstrebenswerte utopische Ansicht so. Ne? Ja. Also,
ich weiß, ich werde da wohl Ärger bekommen für diese Aussage, weil Leute sagen, nee, die Gesellschaft muss jeden so akzeptieren, wie er ist. Und ich sehe das auch in ganz vielen Punkten so, aber halt nicht in allen Punkten. Wenn du halt zum Beispiel ein chronischer Dieb bist und das nicht irgendwie Kleptomanie ist oder sowas, sondern einfach, dass du das Eigentum anderer Menschen null würdigst, und das verletzt andere Menschen, dann musst du das lassen, zum Beispiel. So. Und ich finde, solches Verhalten, daran darf man auch arbeiten, ohne dass man gleich sagt, ja, die Gesellschaft muss jeden irgendwie so abschmürgeln, dass es dann irgendwann passt. Nee.
Und du kannst ja auch Gesellschaft auf verschiedenste Weisen interpretieren. Eine Gesellschaft ist einmal natürlich das große Ganze, was unser Zusammenleben möglich macht und wo es dann auch um so Sachen wie Gesetze gibt und Regeln, an die man sich nun mal irgendwie halten muss, damit das gesellschaftliche Zusammenleben funktioniert. Aber Gesellschaft ist ja auch zum Beispiel der Kreis deiner Arbeitskolleginnen und Kollegen oder der Kreis deiner Freundinnen und Freunden und Freunde. Und wenn jemand in deinem Umfeld ist, der durch sein oder ihr Verhalten andere verletzt oder ja, was auch immer, so, ne, dann ist das ein Punkt, an dem alle zusammenarbeiten müssen, so, dann, genau. Ne, muss die oder der verletzt wird durch ein Verhalten das äußern und dann muss die oder der verletzt versuchen, dieses Verhalten zu ändern im Zweifel, genau. So, und das ist, finde ich, ein gemeinschaftlicher Prozess.
Genau,
und so
gemeinschaftlich, weil die Gemeinschaft dann wieder auch die Aufgabe hat, immer wieder Chancen zu geben, ne, immer wieder die Chance zu geben, nein, beim nächsten Mal machst du es besser und dann ist alles wieder gut. So.
Ja.
Und damit veränderst du dich nicht in deinem Wesen, sondern in deinem Verhalten.
Genau, ja.
Und hier die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen, ihr wisst schon was. Ich glaube, dass der Punkt klar geworden ist und vielleicht kriege ich dann weniger Hate ab für die Aussagen.
Gehen wir doch zum nächsten Feedback.
Das ist super.
Hallo liebe Panelisten. Hier wieder mal Lukas aus Wien. Ich muss sagen, es fühlt sich sehr ungewohnt an. Es ist Freitagabend, ich habe die aktuelle Folge The Sanctuary gesehen und es gibt keinen aktuellen Podcast von euch. Jetzt muss ich mir selber Gedanken machen, was ich von der aktuellen Folge halte. Wobei, ich muss sagen, mittlerweile gefällt mir Discovery immer besser und besser. Die letzten Folgen waren schon ein Wahnsinn. Letzte Woche großartig und auch diesmal wieder einfach schönes Star Trek, das in die Zeit passt, das nicht vergessen hat, woher es kommt und das mich jede Woche gespannt wieder den Fernseher aufdrehen lässt. Ich hoffe, das geht weiter so. Schönen Abend aus Wien.
Lieber Lukas, vielen Dank. Das ist ganz schön zu hören, ne? Also das ist irgendwie, also wir sehen das ja ähnlich, aber Und wir wissen auch, dass viele von euch das ähnlich sehen, sonst würdet ihr wahrscheinlich euch auch nicht unbedingt mit uns abgeben. Aber es tut immer ganz gut, das dann auch nochmal irgendwie zu hören, dass es anderen auch was gibt, diese Serie, ne?
Ja, habe ich schon das Gefühl, dass es auch bei vielen so ist. Und ich muss hier nochmal wirklich, ich muss mal wieder ins Schwärmen geraten. Lukas mit seinem Wiener Akzent. Ich will unbedingt Wiener Akzent lernen.
Ja, aber
kann man das? Kann man Akzent lernen?
Ich glaube schon. Ich glaube, also ich bin so ein bisschen affin, was so Sprachmelodien angeht. Wenn ich irgendwo eine Weile wohne, also wenn ich irgendwie in einem Akzentraum irgendwo wohne, dann nehme ich oder auch mich viel aufhalte, dann nehme ich Sprachmelodien gerne mit. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt mal 20 Jahre in Wien lebst, dann kriegst du das hin. Das ist die Frage, ob du jetzt 20 Jahre in Wien leben möchtest.
Kann ich das auch anders?
Ich weiß nicht. Lukas, möchtest du dem Andreas vielleicht Akzentunterricht, Nachhilfe quasi geben? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, also wahrscheinlich auch für dich, wenn irgendwer einen Akzent falsch oder blöd nachmacht. Und das tun mit dem Wiener Akzent ja sehr, sehr viele Menschen. Und wahrscheinlich ist das eine sehr unangenehme Erfahrung für dich. Vielleicht hast du ja eine Idee, wie man das ordentlich machen kann, auch für so einen dumpfen Rheinländer wie den Andreas.
Das wäre wirklich toll. Liebe WienerInnen, es hören ja einige Leute aus Wien zu, gib doch da mal einen Tipp.
Aus Österreich allgemein, ne? Genau.
Ja, ich bin da gerade Fan. Die Rocket Beans haben gerade ein neues Pen-and-Paper-Abenteuer angefangen.
Ja.
Und die höre ich mir immer sehr, sehr gerne an, weil ich einerseits auch gerne selber Pen-and-Paper spiele, was zurzeit so ein bisschen brach liegt in dieser Pandemiezeit.
Klar.
Aber auf der anderen Seite, ich sehr, sehr viel Spaß daran habe, diesen Abenteuern zu folgen. Das ist kein High-End-Pen-and-Paper, aber das ist einfach ganz gut gemacht. Mhm. Und Florentin Will ist einer der Spieler in diesem neuen Pen-and-Paper-Abenteuer. Mhm. Und er spielt tatsächlich eine Rolle, einen Wiener Intellektuellen. So. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr ernstes Pen-and-Paper-Abenteuer, ja. So ein Horror-Abenteuer. Und deswegen hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, wenn der die ganze Zeit einen Wiener Akzent versucht nachzumachen, dass es dann irgendwann albern wird.
Ja.
Aber er macht das in einer Perfektion und in einer Gelassenheit, dass das überhaupt nicht albern wird, sondern total zur Stimmung beiträgt. Und da bin ich mal wieder Fan geworden und habe mir gewünscht, also ich wünsche mir jetzt wirklich sehr, dass ich auch irgendwann den Wiener Akzent sprechen kann.
Vielleicht lernt man das in der Frank-Elsner Masterclass.
Ja, der hat auch eine Schauspielerausbildung, der Junge. Aber
Also was natürlich dazugehört, ist auch das passende Vokabular. Ich freue mich ja immer über österreichische Vokabeln, wenn ich dann irgendwie merke, dass...
Leihwand.
Ja, also oder eher Fernseher aufgedreht, ja, wenn man den Fernseher aufdreht, das finde ich auch sehr schön.
Geht noch ein Bier aus. Stelle ich mir nur so kleine Biere vor.
Tschüss, gute Reise. Ja, also ich finde das auch sehr, sehr schön und bin da, also für das Vokabular, also ich hab einen Freund, der in Wien wohnt und freue mich wirklich immer, wenn er irgendwas sagt und er es gar nicht merkt, weil er halt Dinge sagt, so wie er sie nun mal sagt und ich dann irgendwie denke, so, was war denn das jetzt? Ich finde das super. Die schönsten Wiener Vokabeln oder Österreichischen. Die schönsten österreichischen Vokabeln. Lass uns doch mal eine Top 3 machen oder sowas. Für eins der nächsten Adventskalender-Türchen, wenn ihr dann auch Adventskalender-Freunde und Freundinnen seid, dann schickt uns doch mal die Top 3, eure Top 3 der schönsten österreichischen Vokabeln. Danke.
Auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir ins Heiligtum.
Wir gehen ins Heiligtum, the Sanctuary.
Es gab schon eine DS9-Folge namens Sanctuary.
Ach.
Ja, aber es war eben nicht The Sanctuary.
Ah.
Es war Sanctuary. Nicht so oft hintereinander. Nicht mit dem Feuerspiel. Damals kamen die Skria aus dem Gamma-Quadranten als Flüchtlinge zu DS9. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Nee, tatsächlich gerade nicht. Es kann nicht sein, dass ich eine Folge nicht kenne, aber es macht gerade nicht Klick.
Ja, das waren so Landwirte quasi. Beziehungsweise ein Volk von... also eine Agrargesellschaft quasi.
Ja.
Und die wären eigentlich perfekt gewesen, um sich auf Bajor anzusiedeln und haben auch Bajor als ihr heiliges Land angesehen. Aber die Bajoraner wollten natürlich kein Land stiften, ne, weil sie ja gerade erst aus der Besatzung der Cardassianer kamen und es gab eine Unhappy End. Das war Sanctuary bei DS9.
Okay.
Frühe Folge. Ich glaube, zweite Staffel oder so.
Kenne ich bestimmt.
Und jetzt sprechen wir über The Sanctuary. Und
was ganz anderes.
Die AutorInnen, ja, beziehungsweise die Autoren an dieser Stelle, sind nämlich zwei Männer, Kenneth Lynn und Brandon R. Schulz. Mhm. Schulz kennen wir schon. Der ist seit der ersten Staffel bei Discovery. In den ersten zwei Staffeln war Assistant im Writers' Room. Und in Staffel 3 sitzt er jetzt selbst drin. Im Writers' Room ist Staff Writer. Mhm. Es ist aber nicht seine erste Episode für Star Trek, es ist tatsächlich seine zweite, denn er hat den Short-Track The Girl Who Made the Stars geschrieben.
Oh, schön.
Dieser animierte Short-Track, ja, die Kindergeschichte der Burnhams.
Genau.
Auch ein nettes kleines Märchen quasi.
Genau, also es war so ein bisschen, ist es für mich so ein bisschen außen vor allem anderen, aber es war trotzdem schön, ja.
Genau. Kenneth Lynn ist neu bei Discovery. Der schreibt aber in dieser Staffel 2 Folgen. Schreibt auch noch das Staffelfinale, also sofort mal eine große Aufgabe. Mhm. Der stammt aus dem Team von House of Cards. Da war Produzent, Staffwriter und Redakteur.
Könnte ich mir Schlimmeres vorstellen als Punkt in der Vita, ja.
Genau. Und der schreibt das Staffelfinale für den Regisseur, der auch in dieser Folge Regisseur ist. Und ich hätte dich darauf vorbereiten müssen, aber wahrscheinlich hast du es nicht im Pad liegen.
Jonathan Frakes.
Ich bin natürlich vorbereitet.
Hast du doch, natürlich. Man kann sich auf dich verlassen. Ja, du bist ein verlässlicher Typ.
Ja, voll. So. Ja.
Genau wie Jonathan Frakes.
Ja, voll.
Jonathan Frakes.
Two Takes Frakes war wieder am Start.
Cut! Ich wollte nur Cut sagen. Wegen Two Takes.
Achso, ich dachte, du wolltest einen Cut machen.
Ich will keinen Cut machen.
Ich dachte, was kommt jetzt? Ach. Schneiden wir etwa? Wir schneiden doch nicht.
Ein Haircut bräuchte ich, aber ist ein anderes Thema. Aber wir waren gerade noch bei
Jonathan Frakes.
Ja, über den brauchen wir aber nicht so viel zu sagen, deswegen können wir einfach weitergehen.
Alles klar, auch schade. Ich dachte, ich drücke jetzt ein paar Mal noch hier auf diesen Knopf.
Jonathan Frakes.
Das ist tatsächlich die erste Staffel, in der wer nochmal?
Was? Achso.
Jonathan Frakes.
Das hatte ich ja schon mit abgeschlossen.
3 Episoden inszeniert. In den ersten beiden Staffeln waren es 2. Mhm.
Muss nichts Schlechtes heißen, finde ich.
Und bald wird Frakes damit seinen Regierekord, den er bei TNG aufgestellt hat, mit Discovery toppen. Ich meine, bei TNG hat er 8 Folgen gemacht und bei Discovery sind es dann jetzt 7. Mhm. Das heißt, in einer Staffel 4 würde er wahrscheinlich diesen Rekord toppen.
Verrückt.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher, es kann auch bei TNG mehr sein, aber ich meine, dass so langsam ein Rekord getoppt wird. Wir kriegen übrigens jetzt bald die 800. Folge Star Trek, ne?
Wirklich?
Ich meine sogar nächste Woche schon.
Ach, wenn man feiern wir das?
Ich hoffe, die Episode feiert das, sagen wir mal.
Das hoffe ich auch.
Wir werden sehen.
Ja.
So, wir gehen in ein Was bisher geschah in die Folge rein.
Oh, mit einem Was bisher geschah, was wirklich vieles abdeckt, ne?
Ja, so gut wie alles der letzten Folgen. Also den Ausflug nach Hanau sehen wir, die Aufnahme von Rin, Tilly als First Officer, die Suche nach der Ursache des Burns mit den Daten von SB19. Wir sehen die Beziehung von Gray und Adira zu Stamets. Mhm. Wir sehen Detmers Selbstzweifel, wir sehen Georgios Ausfälle.
Mhm. Einmal alles.
Ja.
Ich glaube, wir haben kaum was außen vor geblieben. Ja.
Nee, genau. Und dann fängt die Episode an mit einer wahren ImperatorInnen-Szene. Georgiou ist bei Kalber, der ihr gerne helfen möchte. Dafür wird er ununterbrochen beleidigt.
Ja.
Aber er durchschaut das.
Mhm.
Und im Endeffekt ergibt sie sich und lässt sich untersuchen.
Ja, sie brauchte dieses Spielchen irgendwie so ein bisschen, ne?
Ja, voll. Also die kann nicht ohne.
Ja.
Aber Kalber hält dagegen. Und ich finde das wirklich eine großartige Szene, weil die beiden auch sehr, sehr gut miteinander harmonieren, finde ich.
Finde ich auch. Und das ist ein spannendes Paar. Also eine spannende Paarung von Charakteren, die da aufeinander trifft. Weil du halt auf der einen Seite halt diese und das ist wieder Charakterentwicklung. Ne? Da sind wir wieder bei dem, wo wir eben eigentlich schon bei Michael waren. Das ist ja auch das, was Georgiou hier die ganze Zeit eigentlich so ein Stück weit macht. Und das wird gerade auf die Spitze getrieben in dieser Beziehung zu Kalber, die wir jetzt hier in dieser Folge sehen. Ne? Das ist ja auch dieses Anpassen an Gesellschaft am Ende und da gehen beide aufeinander ein. Kalber versteht, dass sie in ihrem Stolz irgendwie da die Sprüche braucht und dass sie anders angepackt werden will. Und Georgiou versteht, dass Kalber ihr eigentlich nur helfen will und kann noch nicht so richtig über ihren eigenen Schatten springen, aber springt ja dann so Stückchen für Stückchen für Stückchen. Und Kalber gibt ihr den Raum, das zu tun. Und das, finde ich, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für dieses Entgegenkommen von zwei Seiten.
Ja, weiß ich nicht so hundertprozentig. Also es ist schon, also man muss erstmal sagen, es wäre dann die erste Charakterentwicklung, die Georgiou durchmacht. Bis jetzt hat sich dieser Charakter tatsächlich nicht entwickelt, sondern hat als Imperatorin weiter auch in dem anderen Universum funktioniert. Das vielleicht so als kleiner Kritikpunkt, das hätte eigentlich nicht sein dürfen. Ich finde, dass Kalbers Charakterentwicklung hier viel eher deutlich wird. Der Typ, also, keine Ahnung, der sitzt da einfach, lässt das alles über sich ergehen, weil der sagt so, hey, was willst du mir eigentlich erzählen? Du willst mich hier ewig beleidigen? Ich war tot und bin wieder hier. Also, mir kannst du nicht mehr kommen mit irgendwas. Hm. Und ich finde auch gut, dass er endlich einen Schreibtisch bekommen hat. Der stand ja die ganze Zeit nur in der Gegend rum.
Stimmt.
Jetzt endlich darf er irgendwo sitzen.
Sehr schön.
Also, ja. Also ich muss schon sagen, die Charakterentwicklung sehe ich jetzt, Stand jetzt, das wird nachher in der nächsten Folge, in der nächsten Szene damit anders sein, aber Stand jetzt sehe ich die eher bei Kalber als bei Georgiou.
Nein, aber ich finde, dass sie was tun muss. Also sie ist jetzt hier quasi gezwungen, sich an das System anzupassen, weil sie natürlich auch was will. Sie will was wissen über sich so. Und deswegen ist es hier quasi der Moment, wo sie eigentlich quasi über sich hinauswachsen, über dieses Imperatorinnensein hinauswachsen muss, um das zu erreichen, was sie am Ende will, nämlich Wissen.
Ja, also das müsste sie und das fällt ihr merklich schwer, so viel würde ich sagen.
Ja.
Und wir sehen dann in der nächsten Szene auch, da ist, also die Untersuchung geht weiter, jetzt ist auch noch Michael dabei, die aber relativ bald geht, weil Georgiou Puls hat. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber gut.
Ja, keine Ahnung.
Georgiou wirkt rein optisch angeknackst. Ne? Mhm. Die hat auch ein bisschen Bad Hair Day so, ne? Die hängen so ein bisschen links und rechts rum. Und Kalber sagt ja, wir müssen nicht dekonstruieren. Ne? Er meint natürlich Dekonstruktion mit Informationen auf atomarer Ebene über Georgiou's Physiologie erfahren. Ne?
Mhm.
Aber, und hier geht es vielleicht in die Richtung, die du meintest, man kann auch sagen, Georgiou wird hier als die Imperatorin dekonstruiert. Mhm. Und diese Fassade bröckelt und zwar sogar buchstäblich.
Buchstäblich, ja, genau.
In der nächsten Szene.
Ja. Ja. Was auch immer da passiert ist, ja.
Genau, aber wirklich, also die Imperatorin Georgiou wird es bald nicht mehr geben, wenn das so weitergeht.
Mhm.
Ja. Die Frage ist, was ist dann, ob dann noch Georgiou da ist, aber da sprechen wir gleich drüber.
Ja.
Ja. Aber ich fand es wirklich toll, diese beiden Schauspieler funktionieren gut miteinander und Kalber ist echt so ein No-Bullshit-Typ, ne? Der sagt, ey, komm, wirklich, also mich kann hier nichts mehr erschüttern.
Ja.
Der wird seine Ruhe auch nicht mehr verlieren, glaube ich.
Ich glaube, aber ich finde auch, das steht ihm gut. Ich finde es immer, ich finde das, dass er so eine gelassene Weisheit mit so einem Lächeln, also ohne, dass es irgendwie unangenehm ist, mit so einem Lächeln durch die Gegend trägt und ich finde, das ist eine schöne Rolle, die er da jetzt mittlerweile spielt. Ja, so, ne? Auch absolut. Intim. Also,
ich finde
ne?
find nur immer total witzig, wenn man dagegen diesen Schauspieler sieht, der ist ja mehr wie ein Eichhörnchen auf Speed. So.
Voll, das ist echt geil. Aber das zeigt halt auch, und das denke ich tatsächlich auch, habe ich auch bei der Folge wieder gedacht, das zeigt halt auch einfach, dass er wirklich gut spielen kann. Ne? Also er ist halt wirklich, wir durften ihn ja kennenlernen, Wilson Cruz, also mehr oder weniger indirekt kennenlernen auf der letzten FedCon, er ist halt ein ganz, ganz anderer Typ.
Ja. Also, wenn der auf einer Bühne steht, dann hat er diese Bühne, weil er einfach die ganze Zeit hin und her läuft. Also, keine Ahnung.
Ja, er hat das Herz auf der Zunge und ist einfach auch ein sehr, sehr emotionaler und hibbeliger Typ. Also, eigentlich fast das Gegenteil von dem, was er da so spielt.
Ja. Gut, Burnham, haben wir ja gerade schon gesagt, der geht raus und trifft dann auf dem Gang auf Book. Und der ist aufgeregt.
Mhm.
Er muss nämlich ganz schnell nach Hause, nach Quajon.
Mhm.
Der Grund ist sein Bruder Kahim. Der ruft Book nämlich dringend nach Quajon zurück. Und Book vermutet jetzt einen Überfall von Osira und der Emerald Chain auf dem Planeten, weil Kahim nämlich schon lange mit denen Geschäfte macht.
Da war ich kurz ein bisschen irritiert, dass es dann doch sowas wie so ein Subraumkommunikationsnetz gibt. Also habe ich das verpennt vorher? Wahrscheinlich. Weil er hat ja eine Nachricht erhalten über einen, der hat das irgendwie Relais-Transfer, was auch immer, ich habe es wieder vergessen, irgend so einen Begriff genannt, was wohl auch sehr langsam ist, aber es gibt offensichtlich die Möglichkeit, Nachrichten auch über weitere Entfernungen zu senden.
Ja, ich glaube, er sagt auch, dass es 2 Wochen dauert oder sowas, aber trotzdem, ich finde es auch relativ seltsam, weil das irgendwie nicht kohärent ist mit dem, was wir vorher in dieser alten Föderationsstation erfahren.
Genau.
Diesen Typen, der sein gesamtes Leben lang funkt und im Prinzip das nur über zwei, keine Ahnung, ein paar Parsecs oder sowas weit machen kann.
Genau, und der sagt ja auch, er hatte schon ewig nichts mehr gehört. So, ne? Und wenn es dann doch so ein Netz geben würde, es kann natürlich sein, dass das irgendwie eine gewisse Gruppe von Menschen so ein Netz zur Verfügung hat und zu der gehört der Föderationsgeilnummer nicht oder so.
Ja, der arme Typ, aber der hätte zumindest die Föderation irgendwann mal antworten können. Aber wir sind auch da, alles gut.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, die haben ihn ein bisschen vergessen. Sitzt er immer noch auf seiner Station oder hat immer jemand Bescheid gesagt, dass die Föderation noch existiert?
Ich weiß nicht, hoffentlich hat Michael das vielleicht wenigstens getan.
Naja, müssen wir irgendwann nochmal auf dem Schirm haben, dass dieser Typ offensichtlich vergessen worden ist. Das Problem ist nicht nur diese Ankündigung, dass offensichtlich dieser Planet in Gefahr ist, sondern auch, dass es 2 Wochen bei voller Warp-Geschwindigkeit brauchen würde, dahin zu kommen.
Ja.
Und offensichtlich gibt es doch Transwarp-Tunnel. Das lernen wir hier in dieser Szene nochmal.
Ja.
Ich meine auch, dass am Anfang meine Andeutung war, dass es Transwarp-Tunnel gab. Da hatten wir ja, glaube ich, mal in der dritten Folge, glaube ich, drüber gesprochen, als in der ersten sogar, ne? Den Wurm wegbringen wollten.
Genau.
Hier wird jetzt gesagt, es gibt Transwarp-Tunnel und die könnten wir auch benutzen, aber 50% Überlebenschance.
Ja, natürlich ein gewagtes Spiel.
Ja, macht man dann eher nicht.
Ja, also.
Aber warum es diese 50% Überlebenschance gibt, wissen wir nicht, ne?
Nee, und was hat das mit den Würmern zu tun eigentlich?
Wegen Transwarm und Transwarp?
Braucht man die, um da durchzufliegen?
Naja, also.
Reitet man vielleicht auf dem Rücken der.
Das sind ja auch 2 Worte, ne? Also Trans mit S und Trans mit CE.
Ah, okay, ich verstehe. Dann lassen wir das mit dem Zusammenhang.
Die Würmer bringen dich in Trance, wenn sie dich anschauen.
Ja, das sehen wir ja gleich noch.
Ja, wir sehen es nicht so richtig, aber auch dazu später mehr. Ja. Also, wir wissen auf jeden Fall, warum Book diese Trance-Würmer, ich weiß, wird das im Deutschen eigentlich ausgesprochen? Es wäre nicht total sinnvoll, wenn es Trance-Würmer ausgesprochen
ein wird. Ein Trance-Wurm.
Wir wissen jetzt zumindest, warum er die zurückklaut und zu den Sanctuaries bringt. Ziemlich verwirrend fand ich, dass diese Folge The Sanctuary heißt, aber dann nicht auf einem der Sanctuaries spielt, sondern genau im Gegenteil. Das fand ich total verwirrend, weil ich dann die ganze Zeit überlegt habe, okay, ist das jetzt ein Sanctuary? Nee, das kann doch nicht sein, weil dazu passt die Geschichte nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm.
Also ich finde, da sind die Titel ein bisschen seltsam gewählt worden, weil die Sanctuaries sind die Orte, in die Book die Transwürmer, die er findet und befreit, wieder hinbringt.
Ja.
Und der Planet Quajon ist quasi, der wird ausgebeutet und die Transwürmer werden da an Osira übergeben, damit die fressen kann. Irgendwie so.
Ja.
Oder schlachten oder
was auch immer.
Kaufen.
Ja, keine Ahnung, was auch immer sie damit macht, genau. Ja, es ist ein bisschen verwirrend, das stimmt.
Gut. Nach diesem verwirrenden Gespräch wissen wir aber zumindest schon, was in dieser Folge los ist. Ne?
Ja.
Das ist quasi die Mission of the Week.
Ja.
Wir werden nach Quajon müssen.
Ja.
Und dafür suchen sie jetzt tatsächlich Hilfe bei Vance. Michael, Book mit Saru an ihrer Seite.
Mhm.
Und Book bringt jetzt auch ein bisschen Kontext. Ne? Durch den Burn gab es Veränderungen auf Quajon. Der Mond hat sich verschoben, die Tiden dadurch auch.
Mhm.
Ne? Als alter Surfer kann ich mittlerweile mit dem Begriff Tiden anfangen. Also es geht um Ebbe und Flut. Ne? Ist auch ein Begriff, den ich bis zu meinem, keine Ahnung, bis zu meinem 30. Lebensjahr nicht kannte.
Tatsächlich? Als
ich zum ersten Mal surfen war.
Nee, das kommt bei mir schon länger vor im Wortschatz, weil ich früher mit meinen Eltern häufig an die Nordsee gefahren sind. Und da sind das Begriffe, die man da ja dann doch häufiger mal hört.
Der Tidenhub.
Der Tidenhub, genau.
Ja, also auf jeden Fall sind wegen diesen Tidenveränderungen jetzt Seeheuschrecken aus dem Meer gekommen und haben die Ernte gefressen, was zu Hungersnöten geführt hat.
Heuschrecken oder Krebse?
Seeheuschrecken.
Seeheuschrecken, okay. Ich dachte, die hießen, das wären irgendwie Krebse oder Krabben oder sowas. Okay.
Nee, es waren, ich habe es doch extra übersetzt, jetzt fragst du mich wahrscheinlich nach dem englischen Namen für Heuschrecke. Sea Locusts. Und eine Locust ist die Heuschrecke.
Okay.
Anderes Wort als, es gibt auch noch Grasshopper.
Grasshopper ist ja ein geiles Wort. Yo, Grasshopper.
Aber Locusts. Und es gibt eigentlich keine Seeheuschrecken, die im Meer wohnen, aber das ist jetzt eine Science-Fiction-Erfindung. Ist ja okay.
Ist ja völlig okay, genau.
Genau. Ist diese Logik, die uns hier präsentiert wird. Ne? Und Vance sagt ja auch, ja, klassisches Emerald Chain Verhalten. Ne? Mhm. Die brechen die oberste Direktive und
ja, wollen irgendwas, was die Leute da haben und genau. Lösen halt ein Problem.
Spray, ja. Lösen ein Problem und kriegen dafür irgendwie irgendeine Erpresser quasi, Erpresser gegen Wert.
Ja.
Ist das ein Hinweis auch auf den Auslöser des Burn, habe ich mich gefragt.
Echt? Ich mich nicht. Warum meinst du das? Chain
profitiert ja extrem von Burn. Wir müssen uns ja auch irgendwie fragen, wenn der Burn wirklich absichtlich ausgelöst werden sollte.
Wer war es, ja.
Dann müssen wir uns fragen, wer war es? Und dann müssen wir uns fragen, wer profitiert davon? Und da fällt als allererstes Emerald Chain ein.
Absolut, ja.
Müssen wir auf dem Schirm haben. Ich glaube es auch nicht, weil ich noch nachher eine andere Theorie habe. Aber müssen wir auf dem Schirm haben, wie gesagt. Wir sehen in Vance Büro übrigens eine Karte und da sehen wir eine klingonische Zone und eine kardassianische Zone. Bei den Kardassianern war das nicht so verwunderlich, aber es gibt die Klingonen noch.
Na immerhin, die haben wir noch nie gesehen. Also noch genau. In dieser Staffel noch nicht gesehen, ja.
Genau. Wir werden sie irgendwann wiedersehen, da bin ich sehr, sehr sicher.
Ich bin gespannt. Auch darauf, wie sie dann aussehen. Da ist ja einiges passiert.
Auf jeden Fall.
Ja, aber es sind ja jetzt wieder viele, viele Jahrhunderte vergangen. Es ist ja einiges passiert mit den Klingonen über die Jahrhunderte. Die haben ja die erstaunlichsten physiologischen Veränderungen hinter sich. Wer weiß, was so ein paar hundert Jahre da machen.
Ja, ich finde, die zweite Staffel Klingonen war ja schon relativ nah an den TNG-Klingonen.
Ja, das stimmt schon.
Ich finde, dass Vance hier die Emerald Chain Taktik erklärt, ist so ein implizites Plädoyer für die oberste Direktive.
Ja, ist es. Auch wenn sie natürlich mit allen Schwierigkeiten kommt, mit denen sie nun mal kommt, aber da sieht man natürlich auch ein Stück weit, welchen Wert sie haben kann, wenn es umgekehrt ausgenutzt wird. Ne?
Genau. Also einfach Zivilisationen, die noch nicht so weit sind, begeben sich natürlich, wenn sie auf eine Zivilisation treffen, die schon wesentlich weiter ist, dann entsteht da ganz schnell ein Abhängigkeitsverhältnis und das darf es nicht geben und dementsprechend, das ist ein großes Plädoyer für die oberste Direktive tatsächlich, dieses Argument.
Ja, ist es.
Ja, das Problem ist, die Föderation ist jetzt machtlos, gibt nicht mehr genug Schiffe, um gegen die Emerald Chain gegenzuhalten.
Ja, wir erfahren auch, dass das offensichtlich nicht der einzige Planet ist, hier der Heimatplanet von Book, wo genau dieses Problem existiert. Ne?
Genau, genau. Und deswegen will Vance aber jetzt auch den Spornantrieb nicht dafür riskieren. Ne? Weil er sagt, ja komm, das ist ein Problem von vielen, es tut mir total leid, lieber Buck, aber wenn wir uns immer darum kümmern müssten, dann so viele Schiffe haben wir nicht und jetzt, wenn wir den Spornantrieb da überall hinspringen und dafür so eventuell den riskieren und eventuell das Schiff verlieren, können wir uns nicht leisten. Und dann hat Saru einen Vorschlag und dann bin ich sehr gespannt, was du zu diesem Vorschlag sagst. Er sagt, wenn wir einfach sagen, dass wir nur Beobachter sind, ist Osira vielleicht bereit zu verhandeln.
Also ich finde, es ist so ein bisschen, also ich finde den Vorschlag, dass der von Saru kommt, finde ich irgendwie konsequent. Also dass er am Ende umgesetzt wird, finde ich halt irgendwie schon so ein bisschen strange, weil das ändert ja nichts daran, dass es immer noch viele Planeten gibt, die das gleiche Problem haben. Und es ändert nichts daran, dass man sich ja da in einen Konflikt begibt, bei dem man nicht weiß, wie er ausgeht und der im Worst Case schlimmer wird, als er jetzt schon ist. Und das genau erreicht diese Folge ja am Ende. Also, dass diese Gefahr besteht, das werden die ja alle da gewusst haben. Das heißt, eigentlich macht Saru hier einen Vorschlag, genau das zu tun, was der erste Vorschlag war, nur mit anderen Worten oder mit im Mantel der Diplomatie getarnt quasi.
Ja. Ich werde das noch mehrfach in dieser Folge sagen, aber ich finde die Vorstellung, dass das funktioniert, was Saru hier vorschlägt, das lässt die alle sehr, sehr naiv erscheinen. Sowohl Saru als auch Vance.
Ja, vor allen Dingen, Vance hätte an dieser Stelle, finde ich, konsequenterweise sagen müssen, weil das hat er ja an früheren Stellen auch schon so getan, dass Emerald Chain halt keine Verhandler sind, dass das ein brutaler Haufen ist, der Saru wahrscheinlich auslachen wird, wenn er sagt, so, ja, Leute, lass uns mal ein Teechen trinken und mal über die Situation sprechen hier. Ist ja blöd, was er mit dem Planeten macht. Finden wir da nicht eine andere Möglichkeit? Also ich finde, ne, wie gesagt, also in TNG haben solche Missionen ja auch immer mal wieder funktioniert irgendwie. Ne? Aber an der Stelle, zumindest ohne, dass Vance nochmal irgendwas sagt, oder ich meine, er geht ja darauf ein, das finde ich halt tatsächlich ein bisschen schwierig.
Ja. Selbst wenn die Orions bzw. Osara da nicht verhandeln möchte, so, das ist eine Provokation, dass die überhaupt da sind. Hm. Und da muss man sich doch nicht vormachen, dass man irgendwie aus dieser Provokation rauskommt, indem man sagt, nee, wir sind nur zum Beobachten hier.
Ja.
Das ist Quatsch. Das wird sie nicht kaufen.
Ja.
Und das hätte sie auch nicht gekauft, selbst wenn Rin nicht an Bord wäre. Und das möchte ich, also das finde ich seltsam.
Ja, finde ich auch.
Wir sehen dann Osira. Und zwar auf Hanhao. Da werden gerade Wunden geleckt. Ne? Mhm. Tolor, der Neffe von Osira, erstattet Rapport bei seiner Tante.
Mhm.
Und die ist nicht zufrieden. Vor allen Dingen, weil Rin fliehen konnte.
Hm.
Deswegen verfüttert sie Tolor jetzt an einen Transwürm.
Transwürm. Ja, geht man denn bitte so mit seinen Verwandten um?
Da war eine Andeutung drin und ich habe nicht ganz verstanden, was diese Andeutung bewirken sollte. Sie hat ja irgendwie Anspielungen auf Tolors Vater gemacht,
ja,
der ja offensichtlich ihr Bruder dann war.
Und der offensichtlich gestorben ist.
Ja. War die Andeutung, dass sie den umgebracht hat?
Hätte ich so verstanden.
Oder ich hatte nicht kurzzeitig auch gedacht, ob eventuell Itor aus der ersten Folge der Sohn, der Vater von Tolor war.
Ist der nochmal gleich Itor? Ach so, ja, ich erinnere mich.
Der von The Mercantile.
Ja.
Und daher könnte Osira natürlich auch Book kennen. Beziehungsweise den Namen.
Mhm.
Weil Book dann dafür verantwortlich gewesen wäre, dass ihr Bruder gestorben ist.
Aber dann macht die Unterhaltung zwischen den beiden dann irgendwie Sinn, weil er sagt ja dann relativ schnell, du, aber ich habe ja verstanden, warum du das oder warum du so gehandelt hast oder sowas, ne? Also er nimmt ja quasi sowas wie ihre Handlung in Schutz, obwohl sie offensichtlich irgendwas mit dem Tod seines Vaters zu tun hat. Aber das funktioniert doch dann irgendwie nicht, oder?
Ja, oder dass sie nicht gerecht hat. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hat, das habe ich auch mehrfach in Sekundärliteratur gelesen, ich habe es mich nur gefragt.
Ja.
Ich habe es mehrfach gelesen, dass Osira tatsächlich den Vater von Tolor umgebracht hat. Ja.
Hm. Warum auch immer. Vielleicht werden wir es ja noch erfahren, vielleicht hat es aber auch keine Bedeutung. Ja. Vielleicht soll es auch einfach nur zeigen, dass es eine skrupellose Frau ist, die über was auch immer geht.
Ja, exakt. Und da müssen wir gleich auch noch drüber reden, weil das finde ich sehr, sehr problematisch. Wir reden aber noch kurz über ein paar Gimmicks aus dieser Szene. Ne? Auf diesem Salvage-Planeten hält Osira ein Sternflottenabzeichen aus dem späten 24. Jahrhundert hoch.
Mhm.
Wie in Picard, die Dinger.
Ah, das ist mir nicht so ganz aufgefallen, ja.
Kleines Gimmick aus Picard.
Schön.
Die Schauspielerin von Osira ist Jeanette Kidder.
Mhm.
Und die hat tatsächlich eine sehr, sehr bekannte Tante. Nämlich Margot Kidder. Das war die Lois Lane in den Christopher Reeve Superman-Filmen.
Ah, okay.
Kanadische Schauspielerin.
Lustig.
Wir sehen dann auch noch ganz kurz Osiris Schiff. Die Viridian. Mhm. Passender Name. Viridian ist eine Farbe irgendwo zwischen Grün und Blau. Ne? Also Orion und Andorian. Mhm. Und hier kommt Viridian bestimmt bekannt vor, oder?
Ich muss an die Viridianer denken. Was ist denn Viridian noch gleich?
Der Planet, auf dem die Enterprise abgestürzt ist.
Ach, Viridian, richtig.
Also Viridian 3.
Ja. Ja,
das wollte ich immer wieder triggern, weil ich weiß,
nein, was es ist, mit dir macht. Ich bin, erstens ist das ja was ich verdränge, zweitens bin ich ja schlecht im Namen behalten. Also insofern hättest du mich da nicht drauf aufmerksam gemacht, hättest du diese Wunde erst gar nicht aufgerissen. Also danke dafür.
So, wir gehen in die nächste Szene. Das ist eine Walk-and-Talk-Szene mit Saru und seiner neuen Number One Tilly. Mhm. Und die gehen durch den Tagesplan. Ne?
Ja.
Irgendwann geht es im Sprung nach Quajon, den bereiten Michael und Book gerade vor, warum auch immer, oder sie bereiten sich vor. Das kommt mir zumindest klarer vor, irgendwie, dass sie sich vorbereiten, dass sie dann sofort eingreifen können. Es gibt irgendwann ein Treffen mit Rin. Also irgendwann.
Ja, wird gescheduled quasi, ja.
Genau. Linus häutet sich und hat deswegen Messeverbot. Und außerdem sucht man einen coolen Spruch, um auf Warp zu gehen.
Das wird so ein bisschen der Running Gag der Folge, ne?
Es wird ein bisschen der Running Gag der Serien, habe ich das Gefühl. In Lower Decks war es auch schon eine Frage. Dann hat Freeman die ganze Zeit nach so einem coolen Spruch gesucht.
Ja, und gefunden. Und,
hat sie?
Oder? Am Ende hatte sie doch irgendwas. Das war es dann noch gleich.
War ja auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, Saru wird ja auch viele Sachen hier draus ausdiskutieren. Und am Ende kommt er auf was sehr, sehr Witziges, meiner Meinung nach. Aber das mit Pike, ne, der hat ja auch einen neuen bekommen quasi in dieser zweiten Staffel mit Hit It, was ja auch hier nochmal Saru vorgeschlagen wird.
Genau. Aber
Soll man das aussprechen?
Genau, Saru sagt halt sofort irgendwie, das war doch Pike, ja. Ja, genau. Und Tilly sagt dann halt, dann sprich es anders aus, aber er versucht es dann auch. Und es ist nicht geil.
Nein, überhaupt nicht. Ja, und dann so ganz nebenher kommt noch, ach, Stamets hat übrigens Neuigkeiten bezüglich der Auswertung der Daten von SB19.
Obwohl sie auf dem Weg sind, weil sie stehen ja dann sofort vor der Tür des Wissenschaftslabors.
Dass der Maschinenraum ist.
Ja, genau, ja.
Das haben wir jetzt auf Twitter gelernt. Vielen Dank auf jeden Fall an denjenigen, ich habe leider den Namen vergessen, der es geschrieben hatte. Ich glaube, Flo irgendwas. Und hat uns auch ein schönes Bild quasi, ich glaube sogar selbst gebastelt. Das war eine Collage aus dem TOS-Maschinenraum und dem Discovery-Maschinenraum. Man sieht ganz klar den Warp-Kern, der aber halt horizontal liegt. Und deswegen hatten wir ihn nie als Warp-Kern erkannt.
Ah.
Aber wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es völlig klar, dass das der Maschinenraum ist, da wo auch die Sporenreaktionskammer drin ist.
Ja.
Ja. Stamets hat auf jeden Fall diesen Ursprungsort des Burns rausgefunden. Der konnte jetzt triangulieren mit diesen Daten.
Mhm.
Und der Ursprungsort des Burns ist der Verubin-Nebel.
Ein Nebel, ja, was soll das auch sonst sein?
Und jetzt habe ich was rausgefunden und ich habe nur eine ganz entfernte Reddit-Quelle im Internet gefunden, die da spekuliert hat in diese Richtung, aber auch nicht näher darauf eingegangen ist. Und deswegen will ich hier eine neue große, einen neuen großen Punkt in Richtung Bounce-Theorie machen.
Ich bin gespannt.
Denn ich glaube, dass man uns mit dem Namen dieses Nebels einen Hint geben wollte. Und diesen Hint hat kaum jemand verstanden. Es gibt in der Sekundärliteratur niemanden, der das gesagt hat. Und ich glaube aber, dass ich das erkannt habe. Also mit diesem Reddit-Dings da dazu.
Okay, ich bin gespannt.
Verubin, da steckt ein Name drin. Welchen Namen würdest du da am ehesten draus machen?
Ruby.
Vorname und Nachname steht da drin.
Echt? Also anagrammmäßig oder was?
Nee, es fehlt ein Buchstabe und einer muss doppelt benutzt werden.
Verubin. Verubin. Bean.
Es ist der Name Vera Rubin.
Vera Rubin.
So, da fehlt nur ein A und das R muss zweimal benutzt werden und dann bist du bei Vera Rubin. So.
Du hast meine Aufmerksamkeit.
Weil du keine, weil du Vera Rubin nicht kennst.
Hm? Ja.
Ich sag dir, wer Vera Rubin ist.
Ist
eine US-amerikanische Astronomin.
Ja.
Die sich vorwiegend mit der Erfassung und Verteilung von dunkler Materie beschäftigt. Schöne, leicht kryptische Anspielung meiner Meinung nach. Dunkle Materie ist dabei natürlich, muss man nochmal sagen, astrophysikalisch problematisch, weil man so wenig drüber weiß. Mhm. Deswegen eignet sie sich so als Lückenbüßer. Wenn man ihn benutzt, hat man eventuell dann ein paar Jahre Probleme, weil die Wissenschaft neue Erkenntnisse hat und das alles wieder Humbug ist.
Ja.
Ist aber TOS auch schon passiert. Das heißt nicht, dass Discovery dieselben Fehler machen muss, aber ist manchmal so, ne? Dass man irgendwie irgend so ein wissenschaftliches Phänomen nimmt, über das man nicht so viel weiß, da zu viel reininterpretiert und danach wissenschaftlich widerlegt wird.
Ja, genau, passiert.
Dunkle Materie postuliert man bis jetzt nur unter anderem wegen der Beobachtungen von Vera Rubin. Die hat nämlich Rotationsgeschwindigkeiten im Universum untersucht.
Mhm.
Und jetzt sind wir mal kurz in der Astrophysik, denn ich glaube, ich habe das so ein bisschen verstanden, was sie da rausgefunden hat.
Oh.
Sie hat nämlich herausgefunden, dass Rotationsgeschwindigkeiten teilweise sehr ungewöhnlich sind. Wenn es keine Materie gäbe, die irgendwie eine Gegenkraft gegen das hat, was da rotiert,
mhm.
dann müssten diese Rotationsgeschwindigkeiten schneller oder auch langsamer sein.
Mhm.
Deswegen hat Vera Rubin postuliert, dass es rund um das Universum einen Ring von dunkler Materie gibt. Oder so eine Schicht.
Mhm.
Ein Ring ist Quatsch, weil es zweidimensional wäre.
Ja.
Eine Schicht quasi, ne? So eine Außenschicht.
Ja.
Und diese dunkle Materie steht dann in Wechselwirkung mit sichtbarer Materie, denn dunkle Materie ist unsichtbar.
Mhm.
Und ist auch nur in dieser Wechselwirkung mit sichtbarer Materie überhaupt postulierbar, weil sie eben nicht sichtbar ist oder nicht nachgewiesen worden ist, diese dunkle Materie.
Mhm.
So. Also so viel zu dunkler Materie. Wenn aber Vera Rubin eine Forscherin ist, die maßgeblich für die Entdeckung beziehungsweise das Postulat von dunkler Materie verantwortlich ist, dann ist das, glaube ich, eine Anspielung darauf, dass der Burn irgendwas mit dunkler Materie zu tun hat.
Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen.
Nee, das hatten wir auch schon bei der Bounce-Theorie. Da habe ich es aber noch ein bisschen reingedichtet, weil ich gedacht habe, okay, wenn Tilly und Stamets jetzt dunkle Materie-Experimente machen,
ja.
Könnte das ja irgendwie zur Auslösung des Burns geben. Aber ich finde, dass, also Vera Rubin, der Nebel heißt doch nicht einfach so.
Das wäre auf jeden Fall, also wenn du damit recht hast, dann kriegst du auf jeden Fall von mir das endlich das Medaillchen, das Star Trek Trüffelschwein.
Ich bin gespannt, aber das werden sie natürlich in der Serie nicht auflösen, weil das so eine, also wenn, dann ist es eine Spielerei der Autoren und sie werden jetzt nicht sagen, ah ja, der heißt Vera Rubin-Nebel, das heißt, es muss mit dunkler Materie zu tun haben.
Nee,
das
aber werden sie
in der Serie natürlich nicht
wir sagen. Wir werden ja sehen, was passiert, ne? Und wenn jetzt irgendwie es darauf hinausläuft, dass dunkle Materie für The Burn verantwortlich ist, dann wäre ich schon bereit, dir das Medaillchen zukommen zu lassen.
Ich bin gespannt auf jeden Fall, was ihr dazu sagt. Nehmt doch mal gerne Bezug auf diese Theorie, auf die Vera Rubin-Theorie.
Auf jeden Fall ganz geil. Also ich fände es auf jeden Fall ganz geil, weil wenn sich da wirklich jemand drüber Gedanken gemacht hat und dann da so kleine Hints reinbaut. Ich meine, das haben sie ja früher auch gemacht, ne? Aber ja, das ja, ist das ist so Liebe,
ich, mag ich total
Liebe gerne. Zum Detail halt dann, ne?
Genau, genau. Und wenn man es schafft, Hints einzubauen, die aber im Prinzip nicht viel verraten,
ne? Ja.
Dann finde ich das ganz, ganz großartig.
Ja. Nice.
Aber das ist ja noch nicht alles, was Stamets rausgefunden hat, diesen Vera Rubin-Nebel. Ne? Er hat auch noch rausgefunden, dass ein Signal aus der Mitte kommt, und zwar kein natürliches.
Mhm.
Nein, wenn man die Interferenzen rausrechnet, ist es dieselbe Musik, die wir die ganze Staffel schon gehört haben. Also von den Bazans in Die Trying bis zu Adira, die sie in Forget Me Not spielt. Und Lieutenant Villa, die sagt, jeder kennt eine Version von diesem Lied.
Sind wir wieder bei Battlestar Galactica.
Genau. Wenn man aber die Verzerrung von einem nahegelegenen Neutronenstern, wenn man die rausrechnet aus dem Signal, dann bemerkt man, dass es sich um ein Notsignal der Föderation handelt.
Das heißt, ein Notsignal der Föderation wird durch die Verzerrung von irgendeinem Himmelskörper zu einem Wiegenlied? Ich wollte es mal in den Raum stellen, kurz.
Habe ich auch so verstanden und finde ich ein bisschen seltsam. Trotzdem möchte ich die Frage stellen, welches Schiff?
Die Discovery?
Glaube ich auch. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es die Discovery ist.
Das war zumindest irgendwie mein erster Gedanke und das würde dann wiederum natürlich mit der Bounce Theory in Einklang gehen können, ne?
Ja, und man kann hier vielleicht die Runde machen mit Calypso. Denn in Calypso hängt die Discovery, meine ich, auch in, vor oder um einen Nebel herum.
Fest.
Herum. Oder hängt die rum?
Die hängt da so rum. Achso, ja.
Das muss ich aber gerade nochmal kurz überprüfen.
Das weiß ich nicht mehr.
Schon.
Das wäre natürlich ganz geil. Also wenn sie die Runde hinbekommen und das auch noch irgendwie gut einbauen können, dann wäre das natürlich schon irgendwie echt geil.
Ja. Okay. Wenn man Discovery, Calypso, Nebula eingibt.
Ja.
Haben wir einen Post von 3 Tagen vorher auf Reddit, How the Nebula, Calypso and the Burn Tie In Together. So, ich verlese.
Ja, ich bin gespannt.
Calypso findet in einem namenlosen Nebel statt. Die Besatzung verließ das Schiff und bat Discovery dort zu bleiben. Die Discovery wurde seit fast 1000 Jahren aufgegeben. Discovery ist jetzt empfindungsfähig, das Jahr ist unbekannt. 308 zeigt die Quelle des Burns an aus einem Nebel. Es gibt einen Notruf der Föderation, der von der Quelle des Burns kommt innerhalb des Nebels. Die Discovery Refit, die neue, hat die Registrierung NCC-1031A. Die Discovery ist nicht empfindungsfähig, beziehungsweise ein wenig. Ne?
Mhm.
Aber nicht so viel wie in Calypso, was bedeutet, dass Disco Staffel 3 vor Calypso spielt.
Mhm.
Das Jahr ist 3189. Könnte Discovery also selbst die Quelle des Burns sein oder wird sie rechtzeitig zurückgesendet, um die Quelle des Burns zu überwachen? Wenn die Quelle nicht bestimmt werden konnte oder wenn sie sehr weit zurückgehen, um zu sehen, wann die Verbrennung geplant, wann der Burn geplant war, wenn es nicht etwas war, dann wissen sie, wie weit. Oh, schwierig. Ich versuche gerade simultan
zu machen. Ja, ich merke das schon.
So einfach.
Mhm. Ja, es wäre natürlich echt geil, wenn das plausibel alles miteinander zusammenhängt. Wäre das schon geil.
Theorie. Burnham reist in die Zukunft. Die Discovery folgt Burnham, stößt jedoch auf ein Problem und kommt an anderer Stelle in der Zeitleiste an. Nennen Sie dies Zeit A, möglicherweise im Zusammenhang mit Zeitkriegen. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der erwähnten Gravitationswelle. Ne, du erinnerst dich?
Ja.
Erstes Gespräch mit Vance.
Ja.
Es gab eine Gravitationswelle, als sie durch das Wurmloch geflogen sind.
Die natürlich auch von dem Zeitsprung kommen hätte können, der Discovery.
Ja. Vielleicht ist die Discovery durch diese Gravitationswelle in eine andere Zeit gereist. Also die Theorie, die auf Reddit hier steht, geht ein bisschen weiter. Die Discovery wird dann in einen Zeitkrieg verwickelt.
Der hat gleich ein Buch geschrieben, oder was?
Die Discovery muss irgendwie aus irgendeinem Grund aufgegeben werden. Um in 1000 Jahren zurückzukehren, 1000 Jahre vergehen, die Discovery wird empfindungsfähig, Calypso findet statt, die Crew fordert die Discovery zurück, 1000 Jahre später, haben Zugang zu Zeitreisetechnologien, okay, das ist alles Quatsch. Aber vielleicht ist durch die Gravitationswelle ja die Discovery verdoppelt worden. Und einmal in die Zukunft gereist und einmal da geblieben. Und dann mussten sie damit irgendwas tun, in der Vergangenheit, vielleicht in Strange New Worlds, und verstecken die Discovery im Nebel.
Aber was hat das mit The Burn zu tun?
Vielleicht hat Zora den dann ausgelöst.
The Burn hat Zora ausgelöst? Nee.
Zora hat den Burn ausgelöst.
Ja, schon klar. Ja, meine ich ja. deutsche Sprache ist schwierig mit den Bezugsverbänden.
Aber das wäre tatsächlich sinnvoll, wenn die merken, dass die Discovery eben noch da ist, ne? So Spock, Pike und so, ne? Mhm. Dann müssen die natürlich wieder verstecken, weil sonst zu gefährlich, ne? Also mit Control und so. Und ja, da die keinen Zeitkristall mehr bekommen, beziehungsweise die Red Angel-Technologie nicht mehr haben, müssen sie das jetzt anders machen. Und dafür verstecken die Discovery einfach in so einen Nebel, wo man sowieso nicht reinfliegen kann. Das heißt, wir hätten hier quasi die Vorlage für Strange New Worlds oder Sektion 31, die uns das erzählen.
Finde ich ganz interessant, den Gedanken, aber irgendwie ist er für mich nicht so richtig plausibel. Aber ich finde gerade auch nichts anderes Plausibles, weil alles, was jetzt passieren kann, hat ja, oder wenn, also nehmen wir an, es wäre die Discovery in dem Nebel, dann hätte ja alles, was es muss irgendwie mit Zeitreisen zu tun haben. Und ich bin noch nicht so ganz der Überzeugung, dass sie sich das antun, dass sie hier einen Zeitreiseplot machen. Also klar, das ist ein Zeitreiseplot,
muss es doch aber. Muss es nicht. Wenn die Discovery seit 1000 Jahren in diesem Nebel hängt, dann hat das mit Zeitreisen gar nichts mehr zu tun. Dann ist die Zeitreisegeschichte auserzählt und die Discovery hängt jetzt einfach immer noch in diesem Nebel rum.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und dann würde Zora doch nicht gelogen haben, sondern könnte absolut authentisch sagen, die Crew hat mich vor 1000 Jahren ist die Crew gegangen.
Stimmt. Aber was hat das mit The Burn zu tun? Also.
Moment, Entschuldigung. Jetzt gerade, ich habe noch einen Hint.
Ja.
Wenn das so ist, wenn die Discovery geklont worden ist, dann kann das wirklich die Story der Sektion 31-Serie sein. Hm? Mhm. Denn dann kann Georgiou, die wir hier haben, kann sterben. Und es gibt aber noch eine zweite Georgiou, weil die Discovery ja geklont worden ist.
Aber dann müsste ja die komplette, also du gehst davon aus, dass die komplette Besatzung dann geklont worden ist quasi, ja?
Ja.
Was machen die denn jetzt alle? Kann
sein. Keine Ahnung, vielleicht bringt Georgiou die alle um. Ah, das ist unplausibel. Weiß ich nicht. Aber,
Ist Georgiou auch die einzige. Georgiou
passt das schon ganz gut.
Vielleicht ist auch Georgiou auch die einzige, die irgendwie an zwei Orten existiert und hat deswegen die Probleme, die sie gerade hat.
Möglich.
Also die in zwei Zeitphasen existiert quasi.
Und vielleicht hat Georgiou dann die Discovery in diesen Nebel gepackt. Spekulation.
Ja, da müssen wir dann mal drüber reden, was wir da eigentlich gesehen haben in den Visionen von Georgiou. Da kommen wir ja dann noch später zu.
Da kommen wir später zu. Da gibt es auch ein bisschen Sekundärliteraturmaterial. Da muss ich dich gleich noch fragen, ob ich das überhaupt erzählen soll. Wie auch immer. Wir haben noch das Ende dieser sehr, sehr schönen Aufklärungsszene hier.
Ja.
Und das war eine ganz, ganz tolle Szene. Und eine wichtige Szene. Mhm. Adira soll jetzt einen Algorithmus zum Entschlüsseln, Rekonstruieren, Programmieren. Und ich benutze es schon. Day fordert von Stamets ein, They genannt zu werden. Das Deutsche löst das mit Day. Weil Day sich nicht binär und als eine Sie fühlt, sondern eben als Day.
Ja.
So. Day ist auch schon bekannt im Deutschen als eine Lösung, als Personalpronomen. Ne? Mhm. Ist natürlich vom Englischen ein bisschen abgewandelt, ne, weil es da they ist.
Ja.
Aber they geht eben auch. Und Stamets reagiert mit einem schlichten okay.
Was Adira gut findet.
Und was ich gut finde.
Mhm.
Ein Zweizeiler. Wie gut ist das denn bitte?
Voll gut.
Also, du kannst es doch nicht besser machen. Du machst hier etwas sichtbar,
ja.
Was unbedingt sichtbar gemacht werden muss. Du bist eine gesellschaftlich relevante Serie an der Stelle. Ne? Du trägst etwas zu Sprache bei und Sprache macht Realität. Ne?
Mhm.
Und vor allen Dingen ist es kein großes Problem. Also es ist natürlich ein bisschen schade, dass Dira das in dieser Zeit überhaupt sagen muss oder so sich quasi outen muss. Aber weil das natürlich in diese Erzählung passen muss, passt es perfekt.
Ja.
Und wie cool Stamets reagiert, perfekt, perfekt, ja. Perfekt.
Ja, finde ich auch. Ich auch eine richtig gute Szene.
Super, und auch ich finde das, auch die deutsche Lösung mit they finde ich super, ist natürlich auch gut für die Synchronisation, ne? Weil wenn man they sagt, kann man es einfach mit they übersetzen, ja. Und das merkt man nicht so richtig, ja. an der Aussprache, aber ganz, ganz toll.
So. Ja.
Ist eine Herausforderung für uns.
Ja.
aber auch für uns ist es ja gut, dass wir dann eben lernen, ein nicht-binäres Personalpronomen zu benutzen.
Absolut, ja.
Also danke, Discovery. Ich habe eben auch ein paar Tweets gelesen, die einfach sagen, wie relevant für die Gesellschaft kann eigentlich eine Serie sein. Das muss man an der Stelle wirklich mal sagen. Ist mutig. Natürlich gibt es da auch ein bisschen Hass schon im Netz zu, aber das sind dann wirklich auch kaum, das sind auch keine Leute, die uns hören.
Ja, das kannst du auch nicht mehr ernst nehmen. Also ganz ehrlich, also ne, ja. Man kann sich ja über vieles aufregen und ich kann vieles vielleicht noch in Ansätzen nachvollziehen, aber da hört es dann auch wirklich bei mir auf. Das ist so irgendwie, ja. Also I don't know.
Genau. Aber es gibt da auch sehr, sehr viel Lob für und dieses Lob ist absolut verdient.
Ja. Ja,
finde ich. So. Wir gehen weiter zu Burnham und Book. Burnham freut sich nämlich schon, Books Familie kennenzulernen. Ne?
Und beide haben den gleichen Bademantel an. Schön.
Ja, ist wie Culber und Stamets. Das sind wirklich mittlerweile sehr, sehr schöne Paare.
Ja.
Ja, Book sagt dann auch, du kennst ja Grudge schon. Ne?
Auch das entwickelt sich so langsam zu einem Running Gag. Ich bin sehr gespannt, wie der da irgendwann noch aufgelöst wird.
Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja, aber wir lernen, Kahim ist gar nicht Books richtiger Bruder. Die beiden sind nur Gangster und da nennt man sich Bruder heute.
Ja.
Genau. Außerdem, nein, also es ist, die haben ein familienähnliches Verhältnis, sind aber eben keine biologischen Brüder. Mhm. Außerdem ist das Verhältnis etwas abgekühlt, seit Kahim eben diese Trance-Würmer für die Emerald Chain jagt.
Ist so ein bisschen Interessenkonflikt in der Familie, sehe ich ein. Das ist so ein bisschen wie wenn der eine Trump wählt und der andere. Beiden.
Ja, beziehungsweise ich würde sogar sagen, ist noch ein bisschen härter.
Sanders.
Ja, nicht so schlecht. Der eine, keine Ahnung, ist Tierpräparator und stopft Katzen aus und der andere
ist Grudge.
So, was wir auch lernen, auch Quajon hatte wohl schon bessere Zeiten. Aber Burnham versichert Book, dass alles gut werden wird.
Genau, sie wird den Heimatplaneten auch so mögen. Das ist so ein, irgendwie stelle ich meinen Eltern vor, Gespräch. Ne? Die können aber auch ein bisschen komisch sein. Ja, nee, ich werde die schon mögen, so ungefähr.
Ich habe eben in der Vorrede schon gesagt, ich habe ja wenig Antenne für diesen Burnham-Hass tatsächlich. Mhm. Ich muss sagen, hier in dieser Szene hat sie mir nochmal sehr, sehr gut gefallen. Also gerade in diesen privaten Szenen gefällt sie mir in dieser Staffel außerordentlich gut.
Ja, mir auch. Und da gibt es ein paar Szenen in der Folge, ne, die wirklich schön sind.
Also was das Professionelle angeht, ja, in der Kommandostruktur der Sternflotte hat sie zurzeit wirklich nicht viel zu suchen. Wobei du ja eben schon gesagt hast, so als Lower-Deckerin kann sie da eventuell auch wieder ihre Rolle finden.
Ja.
Aber in dieser Folge wird sie ja quasi wieder nichts unterworfen sein und dann passt das. Ne? Dann ist sie eine private Burnham und dann passt es sehr, sehr schön und sie spielt das in einer Lockerheit in dieser Staffel, das ist wirklich mir sehr gut gefällt.
Ja, mir auch.
Ja, bevor es losgeht, muss Detmar aber erstmal mit ihrem neuen Interface vertraut werden. Sie hat es sich anpassen lassen, weil sie ein Fallback braucht. Ne? Das würde sich eigentlich auch selbst anpassen. Die sind ja offensichtlich irgendwie intuitiv, diese Dinger. Aber Detmar sagt, nee, das ist mir zu unsicher und ich muss hier in Stresssituationen irgendwie damit umgehen können und deswegen muss es jetzt schon irgendwie mal angepasst werden auf mich.
Mhm. Also dann merkst du immer noch so ein bisschen das Trauma irgendwie, das sie mit sich rumschleppt. Genau. Ne? So.
Ich werde nachher noch ein bisschen was an dieser Folge rumkritisieren, aber hier auch wieder, ich finde es toll, dass einerseits Washington immer wieder versucht, ihr Freiheit zu geben, ihr Sicherheit zu geben.
Ja, ja. Ne? Ja, Freiheit passt schon auch irgendwie so, ne? Also diese Kopffreiheit passt schon.
Ja, genau. Und allgemein finde ich es toll, dass Detmar hier wirklich einen Charakter-Arc bekommt, der sie darf sich hier wirklich entwickeln. Und zwar, glaube ich, ohne dass sie danach stirbt.
Ich hoffe, ja. Ich hatte kurz ein bisschen Schiss in der Folge, aber ja.
Ja, aber es zieht sich ja jetzt auch schon länger. Es geht seit der dritten Staffel hat Detmar hier einen eigenen Charakterbogen.
Ja.
So. Und das ist gut. Ne? Die,
ja.
Wir lernen die Brückencrew an bestimmten Stellen mehr kennen. Sie sind mehr als Sprichwortgeber. Und das hat sich Discovery wirklich zu Herzen genommen.
Ja.
Saru versucht jetzt mal seinen ersten, wir gehen auf Warp, beziehungsweise wir gehen ja nicht auf Warp, ne? Wir starten die Maschinen.
Ach so. Ach ja, genau, ja, genau.
Und das ist hier Execute.
Okay.
Kommt so semi an.
Ja. Mhm. Alle gucken sich so ein bisschen an, so, pff, ja.
Pff. Ja. Ja, dann kommt es auf Quajon an und keiner antwortet auf die Rufe. Aber es nähert sich ein bis unter die Zähne bewaffneter Kreuzer. Osiris Viridian. Das Schiff ist eine halbe Stunde da. Und dementsprechend drängt die Zeit. Mhm. Deswegen werden Burnham und Book jetzt losgeschickt. Burnham bekommt den Auftrag, Hilfe zu leisten.
Wie auch immer, wir erfahren es nicht an dieser Stelle. Finde ich, nee. ich hab mich gefragt, ob die runterfliegen oder ob die beamen, man weiß es nicht. Hinterher werden sie rauf gebeamt, glaube ich. Ne?
Ich glaube, sie beamen und brauchen da ja für eine bestimmte Passage, glaube ich, ne? Oder so.
Ja, sie müssen auf jeden Fall außerhalb des Sanctuaries landen, ne? Also sie müssen außerhalb, da gibt es ja irgendwie so eine Zone,
ja, genau,
die geschützt
genau.
ist. Ja. So, und in die müssen ja. sie dann zu Fuß reinlaufen.
Ja. Aber vorher gehen wir noch auf den Parallel-Arc, der, wie ich gehört habe, übrigens eigentlich in die letzte Folge wollte, aber dann war die zu voll.
Ach.
Die Folge. Unification. Die ja wirklich sehr, sehr bezogen war auf diesen Konflikt zwischen, beziehungsweise diese Verhandlung. Ne? Da ja. sollte eigentlich diese Nummer hier mit Giorgio und Kalber auch noch hin.
Ah.
Deswegen, es passt eigentlich nicht, dass die das hier gerade mitten im Stress machen. So, ne?
Ja, das stimmt schon, ja.
Ja, Kalber hat jetzt Pollard hinzugezogen.
Mhm.
Und Giorgio hat einen neuen Anzug bekommen. Die sieht jetzt aus wie eine Spermie, wie sie selber sagt. Also Ein weißer Anzug passt natürlich nicht so gut zur Imperatorin, der aber irgendwie alles Mögliche ablesen kann.
Besonders leitfähig ist und, keine Ahnung, mit irgendeinem Gel gut funktioniert.
Sie legen sie dann relativ schnell in Narkose, sicher auch, um nicht die ganze Zeit sich beleidigen zu lassen.
Ja, das ist vielleicht der angenehme Nebeneffekt.
Ja. Und dann beginnt der Scan. So. Dazu später mehr.
Ja.
Wir gehen nochmal zu Adira und Stamets, die teilen jetzt eine Musikstunde zusammen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob die einen Musikraum haben auf der Discovery oder ob das jetzt ein neu konfiguriertes Holodeck ist oder sowas, aber es war nett.
Ich musste auch an irgendwie an TNG denken, das war so eine TNG-Szene.
Ja.
Und Riker kommt dann mit dem Saxophon um die Ecke.
Ja, Riker hat ja die Regie geführt, das heißt, passt auch irgendwie.
Ne? Stimmt, ja.
Dass das so eine schöne Musikszene an der Stelle gibt.
Ja.
Ja, Adira hat große Probleme mit Days Leben als Trill-Host.
Mhm.
Der hört Gray nicht mehr und fühlt sich immer wieder in einer anderen Identität eines vorherigen Hosts. Also mal wacht Day auf mit, ich habe die Namen vergessen.
Ja.
Mit dem und dann mal mit der.
Und Gray, Adira und ich habe sie auch vergessen.
Senna.
Wie hieß denn? Das war der Admiral, ne?
Genau.
Ja, ihr wisst das ja.
Stamets hört Adira zu und ich finde, er hat immer mehr die Rolle so eines Ersatzvaters.
Hm? Ja, immer mehr, ne? Also das manifestiert sich ja zum Ende der Folge dann auch wirklich, ne? Aber ja, aber ich glaube, er mag das auch, er mag die Rolle, ne?
Ja, absolut. Und er wächst auch daran, an dieser Rolle, finde ich.
Ja.
Ja, aber Adiras Identitätsprobleme, die auch natürlich, also es wird ja nochmal klar gemacht, ich weiß nicht, ob das hier klar gemacht wird, aber auf jeden Fall ist es so, dass Adira sagt, ja, ich bin nicht wegen meiner Trill-Hosts nicht binär, sondern das war ich auch vorher schon.
Mhm.
Hm? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier klar gemacht wird oder ob das Blue Del Barrio irgendwann in einem Interview gesagt hat.
Also mir ist es da nicht so ganz klar geworden. Vielleicht, okay. Ja. ist es.
Aber es ist auf jeden Fall nicht die Trail-Geschichte, die der hier zur nicht binären Person macht. Mhm. Ja. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen, diese Musikszene.
Ja, fand ich auch schön. Also ich mag die beiden eh zusammen. Also das, also sehe ich gerne.
Ich weiß auch nicht, warum das so gut funktioniert. Es hat ja auch durchaus das Potenzial, total langweilig zu sein irgendwie, wenn da im Prinzip nur ein bisschen Drama, aber so ein leichtes Drama irgendwie gespielt wird. Aber ich finde, es funktioniert unglaublich gut.
Ja, ich finde es auch. Du weißt, vielleicht liegt es an den beiden Personen oder Figuren irgendwie.
Ja.
Ja, weiß auch nicht. Ja, weil du hast schon recht, eigentlich geht es ja um gar nicht so fürchterlich viel. Ne? Also klar, jetzt kriegt Adira irgendwie nichts mehr von Grey mit, so, das ist natürlich blöde, aber aber so richtig deep ist die Story am Ende jetzt nicht gerade, ne?
Nee. Aber es ist schon spannend, warum, ne?
Ja, klar. Vor allen Dingen, weil sie ja quasi zeitgleich herausfinden, ich weiß natürlich jetzt nicht, seit wann, oder wir erfahren nicht, seit wann Grey schweigt, ne? Aber sie finden ja quasi die Ursache heraus, woher Grey möglicherweise das Wiegenlied kennen könnte, wobei sie ja natürlich auch sagen, das Wiegenlied ist so ein bisschen verteilt im Universum, mehr oder weniger. Ne? Aber vielleicht hat es ja auch damit irgendwas zu tun. Vielleicht weiß Grey ja irgendwas über das Lied oder The Burn oder die Bounce-Theorie.
Ich glaube nicht. Aber wir werden das mal weiter beobachten.
Ja.
Sowieso. So, Saru und Tilly machen eine Lagebesprechung. Dann kommt Rin rein. Und sprechen wir doch mal kurz über den Rin-Darsteller Noah Averbach-Katz. Wir hatten ja schon gesagt, dass das der Mann von Mary Wiseman, also von Tilly, ist.
Ja.
Und ich finde auch, dass die sofort eine relativ gute Dynamik haben. Natürlich kann man auch ein bisschen was reininterpretieren, aber Tilly lächelt ihn ja an und sagt, naja, das versuchen wir jetzt nochmal. Ne? Ja. Respekt und so. Ne?
Ja.
Fand ich schon ganz schön.
Ja, fand ich auch schön.
Noah Averbach-Katz, den muss man wirklich mal auf sozialen Medien folgen. Also er folgt ja uns auch, ne? Deswegen habe ich das mal sofort auch gegenseitig getan.
Natürlich.
Ich habe mir ein bisschen angeschaut, was er denn so macht. Und man muss sagen, es gab vielleicht niemals in der Geschichte von Star Trek einen größeren Trekkie im Cast einer Serie.
Wirklich?
Als Noah Averbach-Katz.
Wirklich?
Ja. Dagegen sieht selbst Mary Chifo alt aus. Es gibt unzählige Bilder von Averbach-Katz auf Conventions, wie er teilweise auch schon neben alten Stars steht und auf seinem Kinderzimmer, wo Star Trek-Plakate hängen und was auch immer.
Geil, das ist ja nice.
Jetzt reagieren natürlich immer wieder Leute auf seine Tweets, auch von den Alten. Jetzt hat irgendwie zum Beispiel Jeffrey Combs irgendwie auf einen Tweet von ihm reagiert.
Mhm.
Und man merkt dann wirklich in den Reaktionen darauf, oh, Jeffrey Combs hat auf meinen Tweet reagiert.
Aber du gehörst doch jetzt selber dazu, Mann. Ja,
ja, und wird hier tatsächlich inszeniert, also seine Rolle wird inszeniert von Jonathan Frakes. Ne?
Ja,
also,
das war wahrscheinlich auch irgendwie eine Sternstunde dann für ihn quasi.
Ja. Ist Noah Averbach-Katz der amerikanische Benjamin Stöve, frage ich dich.
Ja, so ein bisschen. Ich musste auch an Benjamin denken, weil das ist ja auch einfach eine total tolle Geschichte. Denn dann bist du halt dein Leben lang irgendwie großer Star Trek-Fan und also wünschst dir vielleicht sogar oder ne, wirst Synchronsprecher und denkst, vielleicht irgendwann mal, maybe, baby. Und dann kriegt er halt auch noch so eine geile Rolle und wirklich in der Star Trek-Serie, das ist ja, das, also die Parallelen liegen auf der Straße hier, ne?
Benjamin, sag doch mal, fühlst du dich verbunden mit Noah?
Und folgst du ihm auch?
Ich hoffe doch. Folgt alle Noah Averbach-Katz. Liebe Grüße. Ja. So, aber gehen wir nochmal zurück in die Szene, ne? Also der bekommt erstmal von Tilly Manieren beigebracht. Und er sagt dann, ja, ich würde die Discovery eigentlich gerne relativ schnell verlassen. Ich bin kein besonders großer Fan der Föderation.
Mhm. Mal wieder, ja, kommt das durch, ja.
Ja. Aber dann hört er, dass die Viridian im Anflug ist. Das heißt, Osira kommt. Und dann sieht die Sache ehrlich gesagt ein bisschen anders aus.
Ja.
Weil Rin tatsächlich, ich hatte es schon in der Schauplatzfolge gesagt, Rin ist nicht der mutigste einer.
Ja, nein.
Also man kann natürlich sagen, dass er irgendwie sehr, sehr mutig ist, wenn er der Einzige ist, der sich jemals gegen Osira gestellt hat, wie wir später erfahren. Aber auf der anderen Seite, er kommt jetzt wirklich nicht besonders mutig rüber.
Nee, kommt er nicht. Und da interessiert mich auch, wie er das denn getan hat.
Ja. Gut, dazu werden wir nachher noch was hören. Ne? Erstmal gehen wir
auf den Planeten. Ja, nicht so richtig.
Burnham aber, und
ja.
Doch, na, na, hm. Burnham und Book streichen durch die Wälder von Quajon.
Oh, sieht das schön aus.
Ja. Der Jörg Hillebrand hat auf Twitter mal so ein schönes Bild geteilt mit vier Planeten aus der Geschichte von Discovery. Mit Pavo, das sehr, sehr blau ist. Mhm. Trill, das sehr, sehr grün ist. Was gab's noch? Ja, das hier, was sehr gelb ist.
Ja.
Da gab es noch irgendeinen roten Planeten, meine ich. Also Discovery hat schon da eine Art und Weise, eben Filter über die Kameras zu legen, digitale Filter. Das sieht echt so ein bisschen magisch aus. Dann immer. Ja. Find ich sehr, sehr schön.
Finde ich auch. Ja. Ich war auch sehr gerne da im Wald unterwegs mit den beiden.
Ja. Und sie gehen einen Schritt weiter und treffen dann schon auf die Seeheuschrecken.
Die überall sind, ja.
Ja, genau. Und es ist offensichtlich dann auch ein Hinweis darauf, dass die Felder schon alle abgefressen sind, weil sie relativ weit wieder von den Feldern jetzt schon weg sind, mitten im Wald da. Ja.
Ja.
Also, es steht nicht gut im Quajon, vor allen Dingen um die Nahrungsversorgung. Ne? The Hunger Games, wie du es eben schon gesagt hast.
Richtig.
Ja. Mit seinen Spezialfähigkeiten, ne, seine Empathie, er scheint ein Empath zu sein, bittet Book dann die Heuschrecken um eine Passage und sie gehen dann auch auseinander. Und dann plötzlich ein Hinterhalt. Es ist Books Bruder Kahim.
Mhm.
Ja, und die beiden tauschen dann ein paar Nettigkeiten aus,
ja, bevor geht so. Burnham und
Book festgenommen werden.
Ja.
Wir gehen nochmal zu Giorgio. Ganz andere Baustelle. Giorgio hat einen Anfall in der Narkose. Und wir sehen wieder dieselben Bilder wie vor zwei Wochen.
Mhm. Bisschen länger habe ich das Gefühl. Ja.
Ja,
aber nee, auch nicht so nee, richtig.
Vor zwei Wochen haben wir schon mehr gesehen.
Ja. Ja.
Aber es waren tatsächlich dieselben Bilder. Und jetzt, sie schreit einen Namen. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, welchen Namen sie schreit. Das sieht man auch in den Untertiteln. Ich frage dich trotzdem, soll ich da jetzt was drüber sagen, weil es tatsächlich ein Spoiler sein könnte, weil sich das auf einen Discovery-Roman bezieht?
Also,
es ist auch nicht viel, was man dazu sagen kann, aber zumindest gibt es da so ein paar Informationen.
Also ich würde jetzt sagen, mich würde es interessieren, also wir können ja Folgendes machen, wenn ihr jetzt da irgendwie Angst habt, dass ihr irgendwas erfahrt, was ihr nicht erfahren wollt, dann machen wir jetzt hier eine Kapitelmarke hin an der Stelle und dann machen wir noch eine Kapitelmarke mit Spoiler vorbei und dann könnt ihr das überspringen, wenn ihr wollt.
Ich schlage es dir anders vor. Ich mache jetzt einfach eine Minute. Ja? Ich
versuche
das in einer Minute zu erklären.
Das ist noch einfacher, okay? Dann brauchen wir keine Kapitelmarken.
Ich drücke jetzt gleich einfach auf Play in dem Moment, wo ich anfange zu reden. Und dann läuft mein Handy hier genau eine Minute. Und nach dieser Minute höre ich definitiv auf zu reden.
Für so, immer.
Egal. You wish. So. Und Moment, ich muss mal kurz überlegen, kann ich was anderes vorher sagen?
Was?
Also wir lagen falsch mit unserer Klingonentheorie vor zwei Wochen. Wäre auch zu schön gewesen.
Ja, das wäre auch eine verrückte. Achso, wir müssen. Nee, rede du. Ich höre auf zu reden. Du musst reden.
Ja, genau. Nee, ich fange jetzt an und drücke jetzt den Button. Der Name, den sie ruft, ist San.
Mhm.
S-A-N. San wurde einige Male in John Jacksons Millers Star Trek Discovery Roman Die Standing kurz erwähnt. Ich meine, habe ich dir den nicht geschenkt?
Ja, aber ich habe ihn noch nicht gelesen.
Ja, also da könntest du es nachlesen. Der wurde im vergangenen Juli veröffentlicht und spielt zwischen der ersten und zweiten Staffel Discovery. Und erzählt die Geschichte, wie Georgiou in Sektion 31 angefangen hat.
Aha.
San ist das Prime Universe-Äquivalent zu einem Jugendfreund von Mirror Georgiou. Das heißt, die sollte quasi Freunde finden und hat sich dann jemanden gesucht, den sie im Mirror Universe schon kannte und der ein enger Freund von ihr war. So, und hat sich den ja im Prime Universe gesucht, aber der ist dann da eben gestorben. Mhm. So, in diesem Prime Universe. Mhm. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Punkt.
Okay, dann sage ich da jetzt auch einfach nichts zu. Vielen Dank für diese Information.
Ja, ja, die es jetzt gehört haben, die werden auch gemerkt haben, es ist jetzt auch nicht so ergiebig, da irgendwie weiter zu spekulieren. Das heißt nur, dass unsere Klingonentheorie von vor 2 Wochen erstmal Quatsch ist. So.
Ja.
So viel können wir sagen.
Schade.
Außerdem sehen wir wie Georgiou auseinanderfällt.
Was ist denn da bitte los?
Das scheint auch nicht nur ein Effekt zu sein. Kalber geht da nämlich auch drauf ein und sagt so, what the fuck?
Ja.
So. Haben wir eine weitere Interdimensionstheorie, Sebastian, frage ich dich.
Also es könnte ja weiterhin darauf hindeuten, auf das, was wir da irgendwie schon mal angefangen haben, irgendwie zu spinnen mit einer Verbindung ins Mirror Universe. Es könnte natürlich jetzt auch ganz gut dazu passen, zu dem, was wir da eben irgendwie versucht haben oder was du da versucht hast zu basteln, ne? Mit einer zweiten Discovery und vielleicht einer zweiten Georgiou oder so. Also das könnte man ja auch irgendwie zusammenbasteln. Mhm. Oder vielleicht einer Georgiou, die an 2 Orten gleichzeitig immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger existiert. Boah, keine Ahnung.
Ja, und was hat Kovic damit zu tun, ne? Den wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen haben.
Ja, und auch da frage ich mich nach wie vor, das kann doch nicht einfach nur so ein Zufall gewesen sein, dass der so eine präsente Rolle bekommen hat. Ne? Da muss doch irgendwas hinter sein.
Bin sehr, sehr gespannt. Sie müssen das ja nicht alles in dieser Staffel auflösen, aber könnten Sie.
Ja, ich bin auf jeden Fall interessiert. Oh, ja. Wir haben einen Podcast veröffentlicht. Wir haben, glaube ich, noch nie einen Podcast veröffentlicht, während wir einen Podcast aufnehmen, oder?
Da muss ich jetzt schon Werbung machen eigentlich dafür, ne?
Ach so, stimmt. Das wäre natürlich nicht schlecht.
Das Gute ist, ich kann ja sehr, sehr gut 2 Sachen gleichzeitig machen.
Nämlich nicht. Aber es sind ja auch nur 3 Klicks. Vielleicht schaffst du das ja.
Vielleicht schaffe ich das, muss man sehen. Ja, also ich finde, was man hier sagen kann, ist, dass bei Georgiou irgendwie dieses Sprichwort wahr geworden ist mit die Fassade bröckelt.
Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber ich kann es mir echt noch nicht so richtig... Hast du denn irgend noch eine Theorie über das hinaus, was wir da schon mal angefangen haben, irgendwie zu spinnen?
Nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Es sieht schon strange aus, ne? Es ist schon irgendwie echt. Es ist schon seltsam.
Ja.
Aber wir müssen vielleicht auch am Ende dann nochmal über den. Also, ich meine, eigentlich können wir es auch jetzt machen, weil es passiert ja nichts Neues mehr. Ne? Über das sprechen, was denn jetzt eigentlich Phase ist bei ihr. Weil ich dachte zuerst, es geht vielleicht um irgendeine Demenznummer oder sowas. Weil. Ne, Kalber erklärt ja irgendwie, dass bei vielen Gedächtnis- oder Gehirnkrankheiten es reversibel ist, wenn man es früh genug erkennt und so. Ne? Schon gefragt, wovon spricht er denn da? Es klingt ja alles so ein bisschen irgendwie in Richtung Demenz, Alzheimer, irgendwie sowas. Mhm. Aber
ich glaube, es ging grundsätzlich um Gehirnkrankheiten, oder?
Nein, aber was glaubst du, was hat sie denn? Weil sie guckt ja dann hinterher auch, da kommen wir ja noch zu, ne? Sie guckt ja hinterher dann auch auf ihre Krankenakte, die sie hat mitgehen lassen und kommt zu dem Schluss, sie stirbt.
Ja. Ja, gute Frage, ich weiß es nicht.
Ja, gut, ja, dann sind wir auf einer Ebene. Weil dieses Zersetzen, das deutet ja irgendwie auch auf nicht wirklich irgendwas hin, so, ne? Außer, dass es halt was sehr Ungewöhnliches zu sein scheint für alle Beteiligten.
Ja, also wir werden ja nachher noch ihre Interpretation, dass sie stirbt, die steht ja sehr präsent. Aber da müssen wir vielleicht gleich drüber reden, weil...
ja, machen wir das.
Es ist... Also es passt sehr, sehr gut natürlich zu meiner Theorie von eben.
Ja.
Aber ich glaube meine Theorie ja selber nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig hier.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, ist schwierig.
So. Ich habe das parallel geschafft. Wow. War nicht ganz so aufmerksam wie sonst, aber ich habe es.
Du warst null aufmerksam. Das war, du warst null aufmerksam und ich habe geredet.
Ja, aber du hast schon gesagt, ne, sie hat ihre Krankenakte bzw. einen Neuroscanner mitgehen lassen, als sie dann aus der Krankenstation rausläuft. Nach ihrem Anfall quasi. Also sie, Garber will natürlich sofort fragen, was sie hat, aber die blockt dann ab, ne, und läuft aus der Krankenstation. Ich hatte einen wunderbaren Traum von deinem Kopf auf dem Spieß oder sowas.
Ja, ne? Halt irgend so ein Giorgio-Spruch, ja.
Genau. Gut. Wir kommen nachher nochmal zu dieser Szene, wenn sie dann ihre eigene Krankenakte liest. Book und Burnham werden in einem wunderschönen Haus verhört.
Hübsch, ja. Mensch, hübsch. Das
richtiges können wir auch Architektenhaus vorstellen. Mitten im Nichts.
Quasi. Toll, ja.
Wir erfahren, dass... Jetzt, warum haben wir denn jetzt das Sechserbild hier verlinkt? Das ist ja völlig bescheuert. Aber wenn man draufklickt, ist es das Siebener, die Siebener Folge mit dem Sechserbild. Was habe ich denn da gemacht? Ich trottel... Naja, wir sollten vielleicht nicht gleichzeitig alles parallel machen hier.
Kann ich da irgendwie...
Ich habe wirklich Unsinn gemacht. Nee, warte, ich habe es Unsinn gemacht. Ich muss es einfach nochmal aktualisieren.
Ach so, ja, ich komme nicht rein. Du bist in dem Beitrag. Discovery Panel Behind the Scenes.
Behind the Scenes. Während der Aufnahme des Podcasts. Das ist echt nicht so schlau, was wir hier tun.
Nein?
Aber gut,
ich find's hoch,
dafür sind wir nicht bekannt.
Nee, nur wirklich nicht. Und ich finde es hochprofessionell. Ich finde, wir produzieren doch alles zusammen, diesen Podcast hier. Dann könnt ihr doch auch mal hier kurz aushalten, wenn wir hier irgendwas... Ach so, was machst du? Ziehst du jetzt den Tweet wieder zurück oder was?
Nee.
Nee?
Ich verändere den Link. Das ist mir doch egal, wie der Tweet aussieht. Aber Hauptsache, der Link ist richtig. Okay.
Whatever.
Whatever. So, das auch auf Podigé.
Podigé.
Podigé ist noch auch richtig. Ich habe alles fertig gemacht und kann jetzt wieder auf Folge reden. So, Leute, wir sind wieder da.
Das ist also, toll. Hallo.
Sebastian war die ganze Zeit da.
Ja, ich habe.
Wir sind in diesem wunderschönen Haus und wir erfahren, dass Book früher Tarex hieß.
Stimmt.
Bevor er sich dann von seiner Familie losgesagt hat, hat er gesagt, ja gut, dann muss ich auch meinen Namen ändern.
Bitte.
Und offensichtlich war es dann nicht nur Kahim, der mit Emerald Chain zusammengearbeitet hat, sondern auch Books Vater.
Ja.
Ja, und das ist jetzt auch klar, warum Book kommen sollte. Es ist nämlich eine Falle von Kahim und Kahim will quasi, dass Book Rin an Osara übergibt. So. Osara ist auch da, das sehen wir im Orbit, die lässt jetzt jeglichen Scan zu, die ist selbstbewusst genug, weil sie stark bewaffnet ist. Und Saru fährt volles Sternflottenprotokoll, aber lässt Burnham schon mal eine Nachricht zukommen, dass sie sich doch dringend vom Acker machen soll. Osara wird dann durchgestellt und sie fordert sofort Rin. Ansonsten war es das mit dem Anspruch Sarus, nur auf Beobachtungsposten zu sein. Ne?
So.
Das heißt, der Plan bricht relativ schnell, eigentlich nach den ersten drei Sätzen, in sich zusammen.
Was man auch hätte kommen sehen können, aber wir haben bereits darüber gesprochen.
Genau. So, und jetzt wird auf beiden Fronten über Rin gestritten. Ne? Book und Saru machen gleichzeitig quasi klar, dass Rin nicht rausgegeben wird und Kahim und Osira bestehen drauf. So. Und zwischen Kahim und Book eskaliert das dann relativ schnell. Weil Book ihn dann auch an seine Herkunft erinnert und das will Kahim wirklich nicht.
Mhm.
Weil Kahim nämlich wirklich shady ist. Osira hingegen ist einfach nur böse und droht quasi mit der Apokalypse und mit Holocaust und was auch immer.
Ja, so. Womit man halt so droht, ja.
Die macht jetzt quasi dasselbe, was auch Georgiou macht, ne? Böse Sprüche über die Kelpianer und so weiter.
Ja.
Und hier muss ich so ein bisschen ranten. Es ist nicht der Rant der Woche, aber es ärgert mich zunehmend. Kahim wird hier als shady gezeichnet und das ist doch schön.
Ja.
Ne? Der hat wirklich eine gute Seite, der hat eine schlechte Seite und das zeigt doch auch, dass die Schreiber das können. Warum haben wir dann mit Osira hier wieder das personifizierte Böse à la Control oder Mirror Lorca, Mirror Georgiou oder auch hier bei Picard die Narissa? Das sind doch total langweilige Figuren, dieses personifizierte Böse, die immer quasi so mit dem Schnurrbart zwirbeln und sagen, haha, ich bringe euch alle um.
Und so sind halt auch Menschen einfach nicht. Also auch böse Menschen sind Personen. Nicht einfach ja. nur böse. Ja, also ich meine, ne, so als Vorlage für die Schreiber. Ist was anderes als Menschen kenne ich noch nicht.
Ja, das finde ich halt, finde ich sau, sau langweilig. Und ja. ich... Die Figur Osyra ist für mich schon jetzt wieder kaputt. Das ist kein Bösewicht, kein guter Bösewicht. Das ist einfach nur.
Und es ist, ich finde auch tatsächlich, es baut gar keine so wirkliche Spannung auf, dass, dass Osyra dann am Ende irgendwie hier böse ist und sagt: So, jetzt wird Emerald Chain euch aber so, Freunde, jetzt geht's aber was auf den Hintern. So, I don't care. Das ist so, also, das fand ich leider auch nicht so richtig. Ja, nicht so richtig spannend dann am Ende. Ich finde es ein bisschen schade. Das ist eine, also ich finde, es ist eine verspielte Chance und eigentlich der Serie gar nicht würdig, weil sie es so häufig besser machen.
Genau. Und sie hätten jetzt Osyra wirklich auch mal eine gute Absicht unterstellen können. Sie hätten jetzt irgendwie sagen können, das ist jemand, der glaubt, das Richtige zu tun.
Ja.
Ist es aber nicht. Sie ist sich völlig darüber bewusst, dass sie hier Leute ausnutzt für ihre Zwecke und das bringt es irgendwie nicht. Nee. Sehr enttäuschend.
Und gerade in so einer Welt, weißt du, gerade in so einer Welt, wo Gut und Böse so ein bisschen durcheinander geschüttelt wurde, wo irgendwie jeder sich selbst so ein bisschen am nächsten ist, weil es einfach sehr viele drängende Probleme gibt, wäre es so einfach gewesen, jemanden zu zeichnen, der vielleicht wirklich denkt oder aus den vermeintlich richtigen Motiven irgendwas gestartet hat und einfach die falschen Mittel wählt oder der durch Macht so ein bisschen verwaschen wurde oder was auch immer. Ne? Also da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten und alle wären besser gewesen.
Ja, genau. Also, unsere Kritik geht ganz klar gegen die Figur Osyra und ihre Zeichnung hier.
Ja.
Dann gehen wir mal wieder auf etwas Positives, nämlich das Gespräch, was sich dann entwickelt, hat dann sehr, sehr viel TOS-Anleihen an dieser Stelle. Beziehungsweise grundsätzlich Star Trek-Anleihen, denn sie nehmen ein TOS-Vorurteil auf, was in Enterprise aufgelöst worden ist. Das will ich dir kurz erklären, was ich da gerade erzählt habe.
Ich bin gespannt.
Also Saru antwortet auf dieses Verspotten der Versklavung der Kelpianer, ne, antwortet er, if memory serves, wurden die Orions einst selbst verklagt. Ne? Mhm. Also einerseits dieses if memory serves, natürlich so ein leichter Bezug auf die Discovery-Folge,
ja.
If memory serves, ne, die jetzt wiederum Bezug auf die TOS-Folge hat, wie auch immer. Die Frage ist, hat Saru hier recht? Jein. Mhm. In TOS wird uns erzählt, dass die Orions Sklaven sind. Ne? Wir kennen diese berühmten Tänzerinnen, ne? In The Cage.
Ja, schon. Ja.
In Enterprise wird das wieder aufgelöst, in der Episode Bound, die Verbindung. Und da wird klargemacht, die Orion-Frauen haben eine Illusion der Sklaverei benutzt, um das Orion Crime Syndicate tatsächlich zu kontrollieren.
Mhm.
Also, Saru hatte recht, wenn er sich auf TOS bezieht, wenn er sich auf Enterprise bezieht, was er natürlich noch nicht wissen konnte an der Stelle, obwohl eigentlich liegt Enterprise ja vor Discovery, wie auch immer. Er liegt auf jeden Fall dann falsch. Also es war dann offensichtlich nicht so bekannt. Ne?
Maybe, weil sonst, also ich meine, auch TOS hätte das ja dann schon wissen müssen, weil Enterprise spielt ja vor TOS. Ja.
Genau. Osyra auf jeden Fall macht eine Anspielung da drauf. Die antwortet dann nämlich, ich habe es jetzt wieder versucht, frei zu übersetzen, meine Vorfahren wussten, dass Macht eine Tugend ist und dass es keinen Adel im Leid gibt. So.
Mhm.
Also sie bezieht sich wahrscheinlich auf diese falsche Erscheinung, dass Frauen versklavt wurden, obwohl sie tatsächlich das gesamte Orion-Syndikat geleitet haben.
Ja, könnte sein, ne? Ja.
Ja. Ist ein ganz schönes Spielen mit dem Orion-Motiv der bisherigen Serien.
Ja, und wenn es so gemeint ist, dann ist er auf jeden Fall auch wieder, hat es jemand geschrieben, der das alles auf dem Schirm hat.
Ja, und trotzdem muss ich aber sagen, wir sind eigentlich weiter, als eine ganze Spezies quasi in ein Verbrechersyndikat zu identifizieren.
Ja. Ja, auch das, ja.
Und das zeigt zum Beispiel Lower Decks, zeigt das ja perfekt. Wir sind, oder auch schon DS9, ne? Wir sind einfach auch weiter als die Ferengi quasi die ganze Zeit in, als, ja, haha, sagende Aliens
zu identifizieren. Genau, ja. So.
Bei DS9 sind noch viele Vorurteile dabei, damit spielt aber DS9 natürlich auch. Aber bei Lower Decks wird schon klar, nee, die sind auch teilweise einfach so Kumpels. So, ne?
Ja, klar,
die
aber auch in DS9. Die haben eine bestimmte
Kultur auf ihrem Planeten. Ja.
Und auch in DS9 gibt es ja dann, weiß ich nicht, so.
Ja, stimmt, mit Nork, ne? Ja.
Mit Nork oder auch die Frauenbewegung, die dafür kämpft, stimmt, angezogen zu sein und solche Sachen, ne?
Oder Rome, ja.
Ja, genau.
Ja, also ich finde, wir sind eigentlich weiter. Wir müssen nicht mehr davon ausgehen, dass eine ganze Spezies quasi nur noch Verbrecher sind.
Ja.
So. Okay. Osira gibt der Discovery jetzt ein Ultimatum, ansonsten bombardiert sie den Planeten. Ne? Haha, Zwirbel, Zwirbel. So. Burnham ist weiterhin nicht zu erreichen und Osira ist schussbereit. Das ist die Situation, die wir jetzt hier an der Stelle haben.
Ja.
So, wo ist mein Mauszeiger schon wieder hin?
Das
kann doch alles nicht wahr sein hier.
Das da sind Fragen, die ich nicht beantworten kann.
Warum denn nicht?
Die mich auch nicht interessieren, ehrlich gesagt.
Eben jene Osira besucht jetzt Gahim auf Quajon. Und weil sich die Discovery tatsächlich nicht benimmt, fordert sie von Gahim jetzt Book. Und sie sagt Book oder Hungersnot. Und wieder hört man im Hintergrund ein Haha. So. Ja, komm, ist es nicht schlimm, wenn Kinder leiden? So. Allein so ein Satz, ey, das hätte auch von Narissa kommen können.
Ja, ich weiß. Und dann, ja, und das, ja, ja, geschenkt.
Gahim reagiert nicht, also fängt sie jetzt an, den Planeten zu bombardieren. Und gibt Gahim einen Ausblick, jede Minute wird sie 10 Hackerpate verbrennen. Frage.
Ja.
Warum benutzt Osira eine bajoranische Maßeinheit für Fläche? Hackerpates sind ist eine bajoranische Maßeinheit. Sisko hat mal ein Grundstück von 12 Hackerpates auf Bajor gekauft, weil er sich da mal einen Sonnenuntergang angeguckt hatte und da jetzt ein Haus bauen wollte.
Ich habe keinerlei Ahnung.
Unklar. Müssen wir im Hinterkopf haben, was geht hier mit Bajor? Sind die vielleicht Teil des Emerald Chain? Wir hatten ja auch, glaube ich, Bajorana schon mal gesehen im Zusammenhang mit Emerald Chain, meine ich, ne?
Ja. Da kann ich mich dran erinnern.
Ja, wir hatten den Bajorana gesehen auf der auf dem Schrottplaneten, diesen einen, der versklavt worden war.
Hm. Das würde nicht dafür sprechen.
Ja, warum? Also Rin war ja auch versklavt worden und der ist auf jeden Fall in der Spezies, ja, die recht, das Syndikat führen.
Ja.
Also ich glaube, die Bajoraner sind nicht komplett raus aus Emerald Chain. Ich glaube, die sind da zumindest irgendwie mit involviert.
Schade.
Haben wir im Hinterkopf.
Ja.
Book identifiziert die Explosionen als Photonentorpedos. Haben wir auch gefragt, haben die keine neue Technik mittlerweile?
Ich wollte gerade sagen, lange nicht mehr gehört das Wort.
Das letzte Mal bei Voyager haben wir es, glaube ich, gehört. Gut, Photonentorpedos. Von mir aus haben wir Photonentorpedos. Also flüchten Burnham und er kennt den Weg.
Sagt er.
Warum sind sie bis dahin geblieben, wenn sie doch einfach flüchten können?
Ich glaube, sie wollten, also der Konflikt mit seinem Bruder wollte ausgestanden werden, oder?
Okay, also sie wollten Gahim überzeugen und sind deswegen da geblieben.
Hätte ich jetzt erstmal vermutet, ja.
Okay.
Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ja, du hast schon recht, ne, sie werden ja abgeführt, aber ich hatte dann irgendwie nicht mehr das Gefühl, ja, weiß ich nicht.
Dass sie flüchten wollen.
Ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist es so ein bisschen unklar, so ein bisschen unschlüssig, unstringent, ne?
Ja, aber also, dass sie da bleiben wollten, um dann irgendwie mit Gahim zu verhandeln und ihn zu überzeugen, das würde ich noch kaufen, gut.
Ja, ja, klar, aber sie sind ja abgeführt worden, ne? Das ist halt die Frage, was in der Zwischenzeit passiert, aber I don't know.
So, auf der Discovery bemerkt man jetzt die Einschüsse, ne, auf dem Planeten. Mhm. Und Saru merkt jetzt, dass sein gesamter Plan ein völliger Schrott war. beziehungsweise Tillys Plan war es ja eigentlich. Ja. Nee, war stimmt, war Sarups Plan, aber Tillys Plan kommt jetzt gleich. Der ist auch Schrott, aber gut. Rin soll jetzt dringend sagen, warum er so wichtig ist, ne? Aber der verweigert das. Mhm. Also lässt Saru auch die Waffen laden und selbst Bryce sagt dann, aber hier Vance hat doch, ne? Bist du, ne?
Erinner dich mal kurz, ne? Ja, hier, schwierig.
Und Saru spricht eine Pflichtenkollision an. Eine Pflichtenkollision, die sie aber im Prinzip vorher hätten sehen können. Ne? Ja. Ja, wir sollen die Discovery nicht gefährden, aber das Protokoll sagt auch, dass sie den Planeten beschützen sollen und Burnham retten müssen. Also unabhängig davon, sagt das Protokoll wirklich, dass man Burnham retten muss vorher? Weiß ich nicht. Aber dass man natürlich den Planeten beschützen muss im Zweifel und dann nicht unterlassene Hilfeleistungen walten lassen kann, ist ja klar. Aber das hätten sie doch vorher sehen müssen, ja, dass so eine Situation kommen wird.
Das liegt wirklich einfach, lag das sowas von im Raum. Ja, und das ist eigentlich ein Vance-Problem. Ich finde, es ist halt, ja, am Ende ist es halt Vance, der hätte sagen sollen, und das, wie er es in der Vergangenheit auch immer wieder gesagt hat, so, nee, Freunde, ihr bleibt mal schön zu Hause. So lösen wir das Problem halt einfach nicht.
Ja, beziehungsweise, jo, Freunde, und was ist dann, wenn es in eine brenzlige Situation kommt, was macht ihr dann?
Ja, also es macht
dann am Ende noch schlimmer. Ja, wenn es eine brenzlige Situation kommt, springt bitte weg. Aber dann hätte er doch vorhersehen müssen, dass sie das nicht tun werden, wenn der Planet angegriffen wird. Also.
Schwierig.
Und im Prinzip wieder eine Situation, in der Vance jetzt, wenn sie zurückkommen, sagen muss, ah so, okay, ihr habt also einen Weltraumkrieg mit Emerald Chain angefangen.
Toll!
Und jetzt lösen wir mal hier die Crew auf, verteilen sie auf andere Schiffe und die Discovery ist jetzt mein Schiff.
Ja.
So. Irgendwie so. Naja. It won't happen at all. Gut, wir gehen nochmal kurz zu Georgiou. Die versucht gerade ihren Bodyscanner selbst auszulesen, als das Schiff dann auf roten Alarm geht. Und daran merken wir zwei Sachen. Sie weiß selbst nicht, was mit ihr los ist.
Mhm.
Ne? Ja, sonst würde sie diese Nummer überhaupt nicht machen. Und sie hat Angst um Burnham und will dann sofort los.
Ja.
Calber hält sie auf. Aber sie macht ihm klar, dass sie ihre Diagnose kennt. Und, surprise, die ist terminal.
Hm.
Georgiou ist tödlich krank.
Denkt sie zumindest.
Ja, und Kreiber bestätigt es ja im Prinzip.
Hm.
Ne? Beziehungsweise sagt, ja, lass mal drüber reden oder so.
Naja, er sagt sowas wie, lass uns lieber erstmal einen Ort suchen, wo wir ein bisschen ungestörter reden können. Ne? Vielleicht hat er ja noch Optionen, das wissen wir nicht.
Wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Georgiou eigentlich nicht sterben kann, weil man sie noch braucht. Für Sektion 31.
Das wissen wir, ja. Aber dazu muss sie halt auch an einem anderen Ort sein. Und eigentlich in einer anderen Zeit. Na, das wissen wir nicht, aber...
Ja, nochmal, Sektion 31 könnte ja auch genau, also könnte ja auch in der Zukunft spielen, ja, mit Kovic. Ja. Oder es ist wirklich ein Argument für unsere eben gewählte Theorie, dass Georgiou gerade in zwei Zeitlinien existiert.
Hm. Schwierig. Also, ja, keine Ahnung. Du hast, ja, also sie kann eigentlich nicht sterben, ohne dass es ein Backup gibt. Das ist, so viel steht fest, ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Gut, dann gehen wir wieder um Planeten.
Ja, ich glaube, da wären wir jetzt egal nicht schlauer in dieser Georgiou-Geschichte.
Nee, wir haben ja schon ein bisschen spekuliert.
Ja.
Ich finde unsere Spekulationen eben, die waren schon aller Ehren wert. Es gibt genug zum Diskutieren jetzt. So, Book und Burnham spielen jetzt so ein bisschen, die laufen halt unter schwerem Beschuss weg. Ne? Mhm. Links und rechts explodiert, sieht ein bisschen aus wie in einem Western.
Oder in den Tributen von Panem. Tributen von Panem, da waren wir doch eben.
Die Tribute so. Von Pavo.
Die Tribute von Pavo.
Burnham versucht dabei die ganze Zeit die Discovery zu rufen, kommt aber nicht durch. Das versucht die Discovery natürlich auch die ganze Zeit Burnham zu rufen, die kommt aber auch nicht durch, weil es halt dieses komische Verteidigungsnetz rund um den Planeten gibt, die alles abschirmen. Und wenn man damit kommunizieren will, wie Zyra ja mit Kahim wollte, muss man über 8 Relaisstationen hin und her geschickt werden vorher. Und die müssen natürlich erstmal freigegeben werden.
Ja.
Saru erwägt also jetzt einen Angriff. Und Rin kann helfen, der kennt nämlich die Schwachstellen des Schiffs.
Oh, wie praktisch.
Und Nilsson ist jetzt die Einzige, die nochmal sagt, übrigens, wenn wir das jetzt machen, wäre das ein kriegerischer Akt der Föderation gegen die Emerald Chain.
Ja, und da blättert es leider so ein bisschen beim Herrn Saru, ne?
Ja, so halb, ne? Weil Saru dann weiterhin sagt, ja, aber gut, ich habe jetzt auch keine Wahl, ne? Jetzt müssen wir das auch machen. Wo man eigentlich sagen müsste, ja, aber dass du keine Wahl haben würdest, hätte man auch vorher sehen können.
Ja, und das meine ich halt. Das ist halt irgendwie, naja, wir haben drüber gesprochen, ja.
Ja, und Tilly hat jetzt eine selten dämliche Lösung. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber das ist eine genauso naive Lösung, wie wir fahren da jetzt hin und spielen Beobachter. Die naive Lösung ist jetzt, ja, wir nehmen einfach Books Schiff, ist ja kein Föderationsschiff, das heißt, dann ist es ja kein Angriff der Föderation, streng genommen nach den Föderationsregeln.
Ja, es ist halt so.
Als ob das irgendwen interessieren würde.
Ja, ich meine, sie sagt ja auch noch, wir nehmen halt irgendwie eine Offizierin, die dann hinterher böse bestraft wird, auf der wir quasi die Verantwortung, auf die wir die, genau, Verantwortung wälzen können, so und dann
Going
sagen.
Rogue, okay. Also die zum, ja, Schurken wird und, ja, die einfach die Befehle missachtet.
Ja. Also sie kreieren quasi selber ein Burnham.
Ja, aber als ob die das glauben würde. Also das würde in Bezug auf ein anderes Föderationsschiff funktionieren oder auch überhaupt, wenn die Föderation noch so viel Macht hätte, dass ihre Regeln für irgendwas zählen, was in dieser Welt passiert, dann würde das funktionieren. Aber ist doch klar, dass das nicht hier funktioniert.
Ja.
Also wir kriegen schöne Szenen durch diesen Plan. Das muss man sagen.
Ja, ne? Das stimmt.
Szenen, die dich wahrscheinlich an Star Wars erinnert,
genau,
haben. Und mich haben sie mehr an Battlestar Galactica erinnert.
Unten aber, Hunger Games, oben Star Wars, genau.
Ja, Battlestar. Fand ich. Also wir sehen dann, wie Detmar mit Rin an Bord Books Schiff fliegt und die Viridia mit einem Schussteppich übersät, aber keine Wirkung. Hm? Aber ich finde, das sieht aus wirklich wie Battlestar, wie wenn so ein Battlestar-Jäger über so ein riesiges Zylonenschiff fliegt.
Ja, stimmt schon. Hat Ähnlichkeiten, ja.
Nur halt mit Sound. Sound gibt es ja eigentlich im All nicht, aber das hat Star Trek immer gemacht.
Ja.
Rin muss dabei Grudge halten.
Und weiß nicht, was eine Katze ist, ja.
Nein. What is this? Is it kind of a pet?
It, ja, is.
Indeed. It's a queen, hätte Detmar noch antworten müssen.
Das stimmt, ja. Aber die weiß das nicht.
Nein. Ja, Book und Burnham werden von Kahims Truppen gestellt. Durch eine nahe Explosion werden aber alle auf den Boden geschmissen. Und im anschließenden Chaos gewinnen Book und Burnham die Oberhand.
Mhm.
So. Detmar wiederum erkennt oben Rins Geheimnis. Ich weiß gar nicht, wie sie das erkennt in dieser Stresssituation, aber offensichtlich ist Detmar in dieser Situation plötzlich richtig gut.
Ja.
Und sie bemerkt, er ist der Einzige, der sich jemals gegen Osira gewehrt hat, haben wir eben schon mal gesagt.
Ja. Ja, sie ist, es ist auch so eine Situation, wo ich mich tatsächlich auch gefragt habe, die haben ja für alles mögliche Zeit und tatsächlich kann Detmar das, was du gerade nicht hinbekommen hast, nämlich Multitasken, und die hat nicht nur einen Tweet rausgeschickt, sondern bekämpft dieses Schiff ja irgendwie so halb nebenher, weil das, was jetzt folgt, ist eine ziemlich lange Gesprächsszene, während sie da so hin und her fliegt. Mitten im Schusswechsel. Ja.
Und es ist ein fürs Drehbuch sehr effektiver Punkt, ne? dass Rin der Einzige ist, der sich jemals gegen Osira gewehrt hat. Aber elegant ist er nicht, weil er einfach nicht glaubwürdig ist, dieser Punkt.
Ja, zumindest
also
nicht.
Also weder ist glaubwürdig, dass er der Einzige war, der sich jemals aufgelehnt hat, noch, dass er das gemacht hat und dann am Leben geblieben ist. Und irgendwie passt es auch nicht zur sonstigen Feigheit von Rin, dass er tatsächlich sich auflehnt.
Ja.
Also elegant ist das nicht, finde ich.
Nee, finde ich auch.
Ja, und du hast recht, die Gesprächsszene ist relativ lang, aber Detmar entscheidet am Ende dieser Szene, ich übernehme jetzt manuelle Steuerung und fühlt sich dadurch sicherer.
Hm.
Und das wiederum finde ich ganz schön, weil der Detmar-Arc hier einen vorläufigen Höhepunkt hat, der zeigt, in Stresssituationen kann sie jetzt wieder.
Ja.
So, sie hat irgendwie eine gewisse Sicherheit, sie muss sich die Sicherheit auch holen, aber dann hat sie auch.
Ja. Und sie bittet Rin quasi jetzt nochmal bitte 5 Minuten Zähne zusammenbeißen und stark sein.
Ja. Vorher aber nochmal kurz auf den Planeten. Da wird Buck jetzt von Kahim angegriffen und die beiden rolzen sich ein wenig durch die Blätter. Guter alter Faustkampf.
Ja.
Ja. Bis Kahim dann ein Messer zieht. Und so lange hatte Michael sich das angeguckt, aber als das Messer gezogen wird, greift Michael dann mit einem Phasergewehr ein.
Also er hat vorher schon mal so gesagt, hey, hallo, Leute, steht so daneben, ach Mann, hört doch mal auf, ja. So, ne?
Ja, aber Michael ist tatsächlich hier an der Stelle diejenige, die den Wechsel bewirkt. Hm? Ein kleiner Michael-Moment, der muss es in dieser Episode auf jeden Fall geben. Es gibt ja nachher noch einen. Mhm. Aber Buck kann sich lösen, gibt Kahim dann aber Michaels Gewehr und sagt, ja, dann erschieß mich. Mach's doch.
So. Ja, und vertraut darauf, dass da die brüderlichen Gefühle gewinnen am Ende.
Genau, und zwar zu Recht. Kahim kann Buck nicht erschießen. Und bevor wir da weiter verlaufen, sehen wir erstmal noch 2 Szenen oben im Weltraum. Mhm. Detmar ist jetzt im Starbuck-Modus, ne, bombardiert die Viridian an genau den richtigen Stellen. Mhm. Und Rin zeigt ihr dann die Waffensteuerung und Detmar legt genau diese Waffensteuerung in Schutt und Asche. Das führt dazu, dass Osira aufgibt. Sie ruft die Discovery, macht aber klar, ja, also von wegen, ne, diesen Bluff habe ich auf gar keinen Fall geschluckt. Das wird Vergeltung geben. Emerald Chain wird jetzt die Föderation im Blick haben und ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt.
Muhahahaha.
Genau. Zwirbel, zwirbel. Aber trotzdem, das ist halt auch unfassbar naiv.
Also, ja, voll.
Die Argumentation, die Tilly hier versucht, ist ja, formal ist es nicht Starfleet. Aber Emerald Chain interessiert sich doch nicht für Formalitäten des Protokolls von Starfleet.
Das sind nicht, ne, das hätte vielleicht mit den Romulanern funktioniert oder so, die lang ausgehandelte Verträge vielleicht im Nacken haben mit der Föderation. Aber ja, was interessiert die das?
Ja. Also, sehr, sehr schwieriger Plan in dieser Folge.
Hm.
Gut. Weil die Bombardierung aufhört, atmen Buck, Kahim und Burnham unten auf dem Planeten jetzt auf. Ne? Problem ist aber, die Hungersnot droht natürlich immer noch, mhm. ne? Wegen diesen Seeheuschrecken. Und da hat Burnham dann noch eine zweite Idee. Wie damals, als sie das Wahrerei auf Kamina ausgelöst haben, ne? Wir erinnern uns, mhm. Die gesamtplanetare Pubertät, Schnellpubertät da, möchte Burnham jetzt einen elektrostatischen Impuls auf den Planeten schicken, um Buchs und Kahims empathische Kommunikation mit den Heuschrecken auf den ganzen Planeten zu übertragen.
Wow.
Die beiden machen quasi ihre Diana Troy-Nummer, nur mit der leuchtenden Stirn. Ne?
Und mit dem bisschen
sprechen,
genau, ein bisschen Gelaber. Ne?
Genau, sprechen mit den Heuschrecken auf irgendeiner Sprache und die Heuschrecken kapieren, okay, wir müssen ins Meer zurück. Ich hoffe, dass die da nicht verhungern, sonst hat man ja gerade irgendwie...
Genozid an Heuschrecken.
Genau, Genozid an Heuschrecken. Wie auch immer, es klappt auf jeden Fall und das Nahrungsmittelproblem auf... wie heißt der Planet nochmal? Habe ich schon mal vergessen. Ist egal. Ist gelöst.
Alter, Klammer auf, das Nahrungsmittelproblem, an dem Wissenschaftler seit Jahrzehnten gearbeitet haben, Klammer zu.
Ja. Aber das Problem mit Emerald Chain ist ja noch nicht gelöst, denn wenn die Discovery jetzt wegfliegt, könnte ja einfach die Viridian wieder zurückkommen und sich rächen oder so.
Stimmt, ne? Ja.
Also so richtig, also eine richtig gute Lösung ist das alles nicht.
Ja, es ist, ja, genau.
Ja, und als Saru das auslöst, ne, diesen elektrostatischen Impuls, hat er auch einen neuen Aufführungsbefehl. Und den hat er sich bei Manowar geklaut. Carry on. Saru de Mayo. Ja, finde ich schön. Carry on, carry on.
Ja, aber trotzdem gucken alle noch so ein bisschen so, okay.
Nee, den fanden sie ganz gut. Ja. Oh, carry on, klingt gut. Carry on, my wayward son. Ich finde es schön. Also carry on kann er ruhig weitermachen.
Von mir aus.
Hast du verstanden, ne? Carry on kann er weitermachen. Das ist egal.
Ach, ja.
Dann sind wir ein bisschen nachgeplänkelt, ne? Detmar ist sehr, sehr gelöst und macht den Macho in der Messe vor dem Rest der Brooklyn Crew. Erzählt er, ja, und dann habe ich auf manuelle Steuerung umgeschaltet. Hast du nicht? Oder? Doch, habe ich wohl.
Nein, oh, hör mal.
Crazy. Ja, Tilly sucht währenddessen das Gespräch mit Rin. Und der erzählt, wie die Föderation als Gruselgeschichte für andorianische Kinder genutzt wurde.
Föderation Feriencamps, ja.
Ach so, das meinst du mit Föderation Feriencamps?
Wenn du nicht artig bist, dann gehst du in ein Föderations Feriencamp. Nein!
Ach, wie ist dazu gekommen, ey? Die Andorianer waren eine Gründungsmitglied der Föderation.
Ja, keine Ahnung. Das ist echt schräg, ne?
Ja. Die Föderation muss schon sehr, sehr viel falsch gemacht haben. Das ist immer noch das, was man irgendwie vorhalten muss, ne? Wenn man daran denkt, dass Vance ja im Prinzip behauptet, ja, im Prinzip hat die Föderation nichts falsch gemacht. Und das haben ja schon die Niwa bei diesen Vulkan-Romulaner schon gesagt. Ja, das stimmt nicht so richtig, ehrlich gesagt. Die Föderation hat schon sehr, sehr viel falsch gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, da kommt doch auch noch irgendwas. Ich glaube, da kommt noch irgendwas.
Ja. Und Rin erzählt jetzt Tilly noch ein großes Geheimnis über Osira und die Emerald Chain. Die Emerald Chain hat nämlich kein Lithium mehr.
Hm.
Und er ist der Einzige, der das weiß.
Warum auch immer.
Auch hier wieder. Fürs Drehbuch ist das sinnvoll, aber es ist unwahrscheinlich, dass Rin die einzige Person ist, die dieses tiefe, dunkle Geheimnis kennt, dass Emerald Chain auch ein Lithium-Problem hat. Wie alle eigentlich ein Lithium-Problem haben. Also eigentlich ist das auch keine richtige Neuigkeit, oder?
Nee, und das macht ihn jetzt eigentlich auch nicht so zum Staatsfeind Nummer 1, so, aber
Ja doch, wenn uns erzählt wird, dass er der Einzige ist, der das weiß, dann ist es natürlich schon wichtig, dass man ihn quasi killt, weil das eine Schwäche von Emerald Chain aufweist. Aber die Schwäche kann man fast erahnen, würde ich sagen. Und das Schöne ist natürlich, dass es jetzt Parallelen gibt zwischen Emerald Chain und der Pre-Burn Federation, ne? Also die ja auch das Dilithium-Problem schon hatte vor dem Burn.
Ja.
Ja.
Hm.
Wie auch immer. Wir wissen auf jeden Fall, dass Rin deswegen wichtig für Emerald Chain ist.
Von mir aus, ja.
Book, Burnham, Kahim und sein Sohn Lido sind auf der Discovery. und Burnham merkt dann relativ schnell, wir brauchen mal ein bisschen Zeit zwischen Book und Kahim und deswegen lenkt sie Lido mit Linus ab.
Oh, it's a lizard.
Lizard guy. Okay. Genau, Book und Kahim können dann reden und die nähern sich dann langsam wieder an. Schnell gesagt.
Ich finde ehrlich gesagt, dass die sich nicht langsam annähern, sondern dass sie sich extrem schnell annähern dafür, dass quasi vor 5 Minuten der eine Bruder den anderen noch an ein Verbrechersyndikat verkaufen wollte.
Naja, aber das ist Filmlogik. Ne? Die haben sich jetzt mal geprügelt und im Prinzip hat Book Kahim gezeigt, dass er ihn auch nicht erschießen könnte und dann sind sie jetzt wieder Kumpel.
Ja, aber dass Book dann auch noch sagt und sich bedankt bei ihm, dass er ja auf den Planeten aufgepasst hat. Er hat den verraten, den Planeten.
Ja.
Also das hat mich ein bisschen genervt.
Ja. Gehen wir schnell weiter zu einer schönen Szene. Ne? Adira ist über der Programmierung des Algorithmus eingeschlafen.
Mhm.
Und Stamets zieht seine Jacke aus und deckt Day mit seiner Jacke zu. Die beiden haben echt ein Vater-Kind-Verhältnis, oder?
Ja, also ne, auch dann irgendwie, als sie dann zu dritt da so standen, ne, Kaiba ist ja auch da, man hatte schon irgendwie so kurz so ein bisschen so das Family-Gefühl, ne?
Ja, wir merken auch, Adira war doch wach und Day verabschiedet sich dann ins Bett. Und Kalber und Stamets schauen ihr wie Familienväter hinterher.
Schon.
Ist doch schön.
Ja.
Ja, und dann sehen wir noch, Book ist so dankbar gegenüber der Föderation, dass er sich jetzt der Föderation und der Discovery anschließen möchte.
Ja, und Michael sagt, wir müssen erstmal mit dem Captain reden, ja, ne?
Ja, Und denk dran, nur ein Ei.
Stimmt, das war ganz schön. Ei, ei.
Gut, dann jede zu Ende, würde ich sagen.
Jede zu Ende, mit uns auch. Mit uns geht es auch zu Ende, wenn ich auf den Wecker gucke. Freunde.
Du bist dran, ne?
Ja, schon wieder.
Ich könnte auch anfangen, aber...
Mir ist egal. Ich kann schnell machen.
Ja.
Ah, ich habe ja nie schnell geschafft, ne? Egal. Ich versuch's mal einigermaßen schnell. Also unterm Strich muss ich leider sagen, dass die Folge mich ein wenig enttäuscht hat. Und das liegt an einigen nicht vollständig ausgegorenen Details, die nicht funktioniert haben. Und ich habe es fast Angst zu sagen, aber es fühlte sich hier und da so an, ein bisschen wie Lazy Writing mal wieder, die irgendwie nicht so richtig für mich funktioniert haben und die schade sind, dass sie so gewendet wurden, ne? Wie zum Beispiel eben die Sache mit Buck und seinem Bruder und dem Verhältnis am Ende so. Und da gab's so ein paar Stellen. Es gab aber auch viele schöne Momente und das waren so Einzelszenen, die mir gut gefallen haben, beziehungsweise es gibt auch zwei Stränge, die mir eigentlich uneingeschränkt gut gefallen haben, und das ist halt die Geschichte rund um Madeira und Stamets, und es ist die Geschichte rund um Kalber und Georgiou. Da gab es keine Schwächen, das hat mir alles gut gefallen, aber die Logikprobleme, die diese Folge hatte, die haben mich schon genervt. Und das fing halt an schon beim Start der Mission. Wir haben es eben schon ausführlich schon besprochen, dass die überhaupt losfliegen, ist halt Bullshit. Sowohl was Vance angeht, als auch was Saru angeht. Die hätten beide irgendwie wissen müssen, wie das endet und wie wahrscheinlich das ist, dass das so endet. Und wir haben ausführlich drüber gesprochen und über die anderen Logikprobleme auch. Deswegen musst du jetzt einsetzen, weil ich muss husten. Himmel!
Gesundheit.
Ja. Und eigentlich ist damit alles schon gesagt. Also ich fand es schade, weil es waren viele schöne Momente drin und ich fand die Geschichte irgendwie oder den Besuch auf dem Planeten schön. Es waren viele tolle Bilder drin. Ich mochte auch die Star Wars oder Battlestar Momente. Also, ne, ich finde, da war viel Potenzial drin, aber verhagelt hat es mir am Ende die kleinen oder vielleicht auch mittelschweren Logikprobleme, die Folge leider mitbringt.
Ja. Absolut. Wir machen hier an der Stelle, glaube ich, Jonathan Frakes keinen großen Vorwurf. Einen kleinen möchte ich ihm aber trotzdem machen, bevor ich dann auf den Hauptvorwurf eingehe, den du auch schon genannt hast. Frakes ist eigentlich dafür bekannt, dass er wirklich Großes aus seinen Schauspielern hervorholt. Das ist ein ganz klarer Schauspielerregisseur, ne? Das wird auch immer so genannt. Aber das hat er hier mit Janet Kidder nicht geschafft. Also ich finde wirklich, die Osira-Figur ist nicht nur schlecht geschrieben, sie ist auch nicht gut gespielt. So, also das finde ich wirklich eine sehr, sehr enttäuschende Figur an der Stelle.
Ja.
So. Das ist mein einziger Kritikpunkt an der Regie. Die Regie ist ansonsten vollständig in Ordnung. Das alles sieht auch ganz gut aus.
Ja.
So. Aber das ist eine Folge, die man leider öfter in der Mitte von Staffeln hat.
Mhm.
Eine Folge, die quasi einen Transfer machen muss zwischen ersten Staffelteil und zweiten Staffelteil. Zwischen Aufbau von Problemen und Lösung von Problemen. Und das schafft sie leider nur mit wirklich großen, großen Logiklöchern, gerade in der Entwicklung der Story und gerade mit allem, was mit diesem Hauptausflug, diesem Planet of the Week hier zu tun hat.
Ja.
Das ist komplett in die Binsen gegangen, finde ich. Also da ist so viel nicht nachvollziehbar, und du hattest es eben gerade schon genannt, ne? Also dass sie überhaupt auf diese Mission gehen, dass dann nachher dieser Bluff versucht wird, der absoluter Blödsinn ist. Da brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Das ist völliger Schwachsinn, dass man diesen Bluff da versucht. Das wirft auch ein schlechtes Licht auf Tilly an der Stelle. Aber im Prinzip kann dann der Captain auch sagen, Quatsch hier.
Reiß mal zusammen. Ja.
Genau. So, das war absoluter Blödsinn. Dazu noch diese schlechte Zeichnung der Osira-Figur, die wirklich jetzt schon verbrannt ist. Die interessiert mich jetzt schon überhaupt nicht.
Ja.
Verbrannt, ne? The Burn und so. dann kehren wir doch das Gute an dieser Folge, die für mich die schwächste Folge der Staffel ist. Aber trotzdem kehren wir das Gute mal nach vorne. Georgiou's Krankheit ist interessant und da waren auch, war auch die Verbindung mit Culber wirklich schön. Und was zwischen Adira, Stamets und Culber passiert, ist einfach großartig.
Ja, ich mag das auch.
Weil es eine Leichtigkeit hat, weil es nicht so super hyper-relevant für die Gesamthandlung ist. Ne? Wir haben hier keine wir haben hier keine Welten zu retten, sondern wir haben wirklich hier ich könnte romantisch sein. Wir haben keine Welten zu retten, wir haben nur Herzen zu bewegen.
Oh. Schön.
Also die Folge war kein Totalausfall.
Das Kaminfeuer anzumachen jetzt hier.
Ja, machen wir morgen wieder. Aber also nochmal, die Folge war kein Totalausfall, weil die B- und C-Handlung überzeugt haben, aber die A-Handlung war Grütze. Punkt. So. Und jetzt wollen wir mal nicht hoffen, dass Discovery in alte Muster verfällt.
Nein, weil die
Struktur der Serie jetzt eine andere ist. Sie erzählen eben nicht mehr nur horizontal, sondern erzählen Planet of the Week. Und dann ist halt ein Planet of the Week auch mal irgendwie ein völlig unsinniger Quatsch. Das hatten alle Serien so.
Ja.
Das gestehen wir Discovery jetzt mal zu. Und es darf jetzt halt nicht in wieder insgesamt einen Quatsch abrutschen. So.
Das wäre sehr wichtig. Das wäre mir auch ein Anliegen, genau. Ja.
Und dann hoffen wir einfach mal, dass die nächste Doppelfolge, die jetzt kommt,
ja,
mit dem Namen Terra Firma, dass die uns überzeugen wird. Die nächsten beiden Wochen.
Ich bin sehr gespannt darauf und bin genauso gespannt darauf, was ihr denn zu dieser Folge sagt und ob ihr sie ähnlich empfunden habt wie wir oder ob ihr sagt, das war doch wow, das war doch alles super oder wo eure Knackpunkte vielleicht gewesen sind. Ihr könnt das wie immer auf den gewohnten Wegen mit uns teilen und wir freuen uns darüber.
Diskussionen zu Folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Ja, habe ich ja schon gesagt.
Das ist der Fall. So, und wir hören uns quasi morgen schon wieder, schon wieder, wenn es heißt Adventskalender Türchen Nummer 8.
Was mag da wohl hinterstecken?
Nächste Woche hören wir dann die Besprechung von Terra Firma 1, beziehungsweise wir besprechen sie und ihr werdet es dann hören.
Genau.
Tendenziell auch wieder am Wochenende, würde ich mal tippen, oder? Spricht irgendwas dagegen?
Nö, ich habe ja keine Ahnung, ob unsere Freunde von CBS uns noch was zuspielen, aber wir werden sehen.
Bislang nicht.
Bislang nicht, dann würden wir, glaube ich, wieder in den ähnlichen Rhythmus zurückfallen, wie ihr ihn so also grob von uns
Samstag
kennt.
Samstag oder Sonntag, ja. Klingt dann plausibel. Jo.
Cool. Dann hauen Sie rein, habt einen schönen vorweihnachtlichen Vorweihnachtstag und wir hören uns morgen wieder.
Exakt. Gute Nacht.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.